Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Ein cremiger Cappuccino, ein Espresso für zwischendurch oder ein köstlicher Flat White. Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivelia zubereiten. Damit bist du auf jeden Wunsch deiner Gäste vorbereitet. Und dank dem kompakten Design passt die Maschine in jede noch so kleine Küche. Die neue De'Longhi Rivelia. Jeder Switch ein Perfetto-Moment. Einfach Boden wechseln und genießen. Mehr Infos unter www.de'Longhi.com und natürlich auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir reden heute über das, was Aktionäre wollen, was ihnen aber offenbar wieder genommen wird. Haben wir auch dank der Neobroker zuletzt eine Art Revolution der Geldanlage erlebt, wird dieses Rad jetzt wieder zurückgedreht. Wir sprechen mit jemandem, den das ganz sicher mindestens genauso nervt wie uns, mit jemandem, der die neue deutsche Aktienkultur größer gemacht hat und dadurch selbst sehr groß wurde. Wir decken auf, wie groß das durchschnittliche Depot seiner Kunden ist, wie viel Geld sie pro Order einsetzen und worin sie investieren. Ein Gespräch mit Erik Potzowait.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 8. Juli. Und der DAX, der hat so eine richtig schlechte Woche hingelegt, lieber Holger. Minus 3,4%. Schlechteste Woche seit März. Mhm. Und wenn wir mal raufgucken auf die Gewinner und Verlierer, es gibt wirklich quasi keine Gewinner, da sehe ich ganz erbärmlich oben BASF mit knapp 2%, dann noch so ein bisschen die Commerzbank und noch ein bisschen weniger Covestro. Und am Ende sehe ich ja den eigentlich bislang großen Gewinner dieses Jahres im DAX, Heidelberg Materials. Ich würde mal sagen, das könnten auch Gewinnmitnahmen sein.
Ja, da hast du recht, aber bei der zweitschlechtesten Aktie, da kann man von Gewinnmitnahmen jetzt nicht reden, das ist Siemens Energy, minus 7,9%. Da dachten ja viele schon, die haben ihren Tiefpunkt erreicht, aber boah, nur was gefallen ist, 30%, kann es auch noch weiterfallen. Das ist die Erkenntnis dieser Woche, dann haben wir Siemens wieder im Minus, dann wieder das Kaufhaus ohne Rolltreppe.
Ach, Zalando.
Genau. Stimmt. Minus 6,3. Adidas, minus 6,3. MTU, minus 6. Infineon. Also, es war wirklich keine gute Woche. Und man muss sagen, es war einfach Zinsangst, die die Märkte umtrieben hat. Die 10-jährige Rendite der Bundesanleihe ist gleich mal 24 Basispunkte nach oben gegangen auf 2,64%. Und das ist das höchste Zinsniveau seit März. Und man muss ja wissen, wenn die Zinsen steigen, dann ist es, mich wundert, dass Vonovia gar nicht so weit unten ist, die sogar relativ gut noch abgeschnitten diese Woche. Das ist ja für die, es ist ja Gift für Immobilienunternehmen. Ja, und und für Technologie eigentlich auch, aber die haben sich bisher noch so ein bisschen gehalten. Aber man sieht ja diese Woche auch in Deutschland Infineon mit unter den Verlierern und Zalando auch. Amerika,
da war es nicht ganz so schlimm. Lass uns mal erstmal in Deutschland bleiben.
Du willst nach Deutschland bleiben.
Weil wir haben ja nur Anbetracht dieser Woche dann einen solchen Freitag hinzulegen, den großen Börsengang.
Ja, das wollte ich jetzt machen, bevor wir dann den Gast ankündigen, weil das ja auch was mit Aktienkultur zu tun hat. Aber dann willst du nochmal nach Amerika gehen. Gut, dann feiern wir hier den Börsen. Dann feiern wir den Börsengang. Ich habe ja angekündigt, dass ich da welche zeichne. Ich habe 80 Stück gezeichnet, habe ich auch voll zugeteilt bekommen. Es soll wohl so gewesen sein, bis 100 Stück hat man 100% bekommen. Und dann haben die Leute 30% ihre Order bekommen. Also insofern habe ich meine 80 gekriegt. Und ich habe gesagt, die Hälfte verkaufe ich mit einem Zeichnungsgewinn und die andere Hälfte behalte ich. So habe ich es auch gemacht. Ich habe dann irgendeine Order gemacht mit, ich glaube, 23,50. Das ist nicht das Maximum, was ich rausholte. Aber mit 15% habe ich Zeichnungsgewinn gemacht. die hat ja sogar bis zum Ende 24,88 und das ist 24% im Plus. Also ich habe ein bisschen was verschenkt, aber ich wollte jetzt nicht so gierig sein. Ich finde 15% Zeichnungsgewinn, das ist echt okay. Und jetzt habe ich die restlichen 40 Aktien, die habe ich noch und mal sehen, was dann passiert.
Ist doch richtig gut aufgegangen, muss man sagen.
Ja, ja, also, finde ich auch.
Das ist, und wie gesagt, ich meine, auch für den Aktienmarkt ist das natürlich toll, die erste neue Mission seit Ewigkeiten, seit Dionysos und überhaupt ja totale Dürre. Und dann aber Sonnen, gutes Debüt und ansonsten auch noch schwachen Tag oder schwachen Woche.
Ja, ist ein schwacher Tag gewesen,
kann
man sagen.
Kann sich sehen lassen. Und wir gucken mal ganz kurz noch nach Amerika, bevor wir dann zu unserem Gespräch kommen.
Ja.
Na, die waren nicht ganz so schwach wie wir, aber Nasdaq 100 auch minus 0,9% und S&P 500 minus 1,2%. Und gab es was Spannendes bei den Einzelwerten? Lass uns mal draufschauen. Kannst du was entdecken?
Nö.
Im Nasdaq Tesla ist bei den Gewinnern wieder
dabei. Tesla und Lucid, ja.
Ich habe übrigens vorhin ein Lucid-Auto gesehen, einen Testwagen. Das ist der erste Lucid Air, den ich jemals hier, der mir zu Gesicht gekommen ist. Das muss ich auch unbedingt mal testen. Aber die scheinen tatsächlich noch in der Testphase hier zu sein. Das war quasi ja nicht so ein Air-König, aber ja, es war ein Testfahrzeug. Test-Vehicle stand drauf. Also,
und Rivian dürfte diese Woche auch richtig kräftig gestiegen sein, aber die sind natürlich nicht im Nasdaq 100, deswegen haben wir die jetzt hier nicht mit dabei. Aber das dürfte auch einer der Gewinner sein. Die haben ja diese Woche bekannt gegeben, dass sie endlich es schaffen, die Produktion auszuweiten, haben keine Lieferkettenprobleme mehr, wollen neue Kunden gewinnen. Und insofern, ja, ist es so eigentlich, ich glaube, ich gucke mal, was sie gemacht haben diese Woche, dürfte aber auch dick im Plus sein.
Baker Hughes, hilf mir mal, die hatten wir doch in dieser Woche.
48% Sommerfeld, bevor du jetzt hier die nächste
Rivian,
Sache
feierst. 48%?
Ja, 48% diese Woche.
Okay, verstehe.
Okay, war Fragen? Nein.
Nee, keine.
Und ich kann dir noch sagen, wie schwer die jetzt mittlerweile sind, Rivian. Wahrscheinlich sind die bald größer als VW. Nein, noch nicht ganz. 23 Milliarden sind sie schwer. VW, können wir auch mal gucken, was die wert sind. Aber das wird ja immer weniger. Das ist wirklich ein Trauerspiel.
Das ist wirklich ein Trauerspiel. Aber wir haben drüber gesprochen, diese Woche vielleicht lieber mal auf Stellantis schauen.
70 Milliarden sind sie wert, VW. Ja, also das Euro, das andere war jetzt Dollar. Gut, das nimmt sich nicht so viel, aber naja.
Ich habe ganz interessant, ja. Wo du gerade sagst, VW, die haben ja, wir reden ja immer von der Perle Porsche, die sie quasi haben. Die haben ja aber auch noch eine ganz andere Perle, die haben ja auch noch Lamborghini. Ja.
Klar. Und die haben auch Bentley. Die haben noch viele solche Sachen. Ich frage mich, warum sie die nicht ausspalten.
Und das ist ja unglaublich. Die haben ja diese Woche bekannt gegeben. Die haben ja glaube ich, Ende 2024 ist Produktionsstopp für den letzten Verbrenner. Die sind alle ausverkauft. Also quasi, es gibt ausverkauft für immer Verbrenner bei Lamborghini. Die bauen ja jetzt ja Plug-in-Hybride. Auch auf Jahre hinweg Bestellbücher. Unglaubliche Margen. Ich glaube, die sind inzwischen auch schon fast auf der gleichen Marge wie Ferrari. Und wenn du mal guckst, Ferrari, die sind hier knapp 60 Milliarden allein wert. Ich glaube, Lamborghini ist ein bisschen kleiner auch von den Umsätzen. Also Ferrari ist noch ein bisschen andere Hausnummer. Aber da siehst du mal, was die für Perlen in ihrem Portfolio haben, Volkswagen.
Ja.
Das ist doch Wahnsinn.
Einfach ausgliedern. Perle vorführen, fertig.
Echt?
Ja. Aber ich glaube, die haben nicht ganz so hohe Margen, die VW-Perlen, wie das Ferrari hat. Ich glaube, so 12-13% haben die nur. Das ist weit entfernt von den 30.
Lamborghini hat mehr.
Bist du sicher? Okay,
ja, ja.
Ich weiß es nicht.
Lamborghini hat ein bisschen weniger als Ferrari. Also irgendwas, ich glaube so 25. Also die kommen noch nicht ganz an Ferrari ran, hat der Kollege Zwick die Woche geschrieben. Gut, jetzt sind wir hier schon wieder bei den Autos. Da wollen wir aber tatsächlich heute ausnahmsweise mal nicht hin. Wir wollen
Ausgliedern? Oder soll er ausgliedern? Ja, soll er ausgliedern, der VW-Chef. Unbedingt. Gut, so, dann kommen wir
zu unserem Gast. Du kennst ihn am allerbesten. Sag mal ein paar Worte zu ihm.
Erik Potzewald, das ist ein, ja, kennt jeder in der Finanzbranche, kennt ihn, ist so ein wirklich gut gelaunter Sonnyboy und kann wahnsinnig gut verkaufen. Das wird er auch wahrscheinlich hier im Interview vorführen. Ist wahnsinnig überzeugend und der wird sogar, würde ich sagen, hätte meiner 100-jährigen Oma noch einen Sparplan verkauft. So überzeugend ist der Mann. Nicht, dass er jetzt unseriös ist, überhaupt nicht, aber der ist so, der kann einfach Sachen gut erklären und hat dann selbst einen Broker mitgegründet, Scalable Capital. War übrigens auch einer der ersten Werbekunden hier bei uns. Die haben damals ja mit uns begonnen, alles auf Aktien. Leider sind sie es jetzt nicht mehr, aber das kann man sagen und hat ein Erfolgs- Geschichte geschrieben. Ist ein bisschen anders als Trade Republic. Die sind ja eher so ein bisschen die jüngere Kundschaft, die wahrscheinlich auch nicht ganz so große Kundengrößen hat, also Losgrößen, was die Konten anbetrifft. Da sind die schon ein bisschen, ich glaube, die haben eher so das Segment etwas älter, sagt da auch später selbst was drüber. Und spannend.
Auf jeden Fall ist spannend, ist auch echt eine frohe Natur, muss ich sagen, im Vorgespräch. Ich hatte ihn empfangen, weil Holger natürlich mal wieder zu spät war. Und da hat er dann irgendwie 1000 Sachen erzählt, gesagt, Erik, komm, erzähl alles nachher im Podcast. Und da hat er dann aber wieder, da wird er dann noch wieder ganz andere Geschichten erzählen. Die Geschichten, die er vorher erzählt hat, die haben wir dann schon wieder also ist wirklich echt ein sehr netter Typ. Und das ist natürlich auch ganz gut. Er ist lebensbejahend, echt so eine frohe Natur. Und bei dem Thema, was wir ja heute haben, was ja wirklich sehr, sehr unerfreulich ist für uns alle, wie wir meinen, ist es natürlich ganz gut, wenn man zumindest ein launiges Gespräch drumherum führt. Und das tun wir jetzt und wir sagen,
ist sehr launig geworden. Ist sehr launig geworden und wir haben auch live getradet und weil wir einfach auch mal vorführen wollten, was würde sich durch die neue Regulierung, was könnte sich da ändern? Ihr solltet wirklich mal einen Eindruck davon bekommen und deswegen haben wir das einfach mal dann unser Handy gezückt und haben da einfach mal ein bisschen hin und her getradet und ihr werdet sehen, es ist wieder so ein lockeres Gespräch, wie ihr das von anderen Samstagen auch schon kanntet.
Lasst euch überraschen. Und wir sagen herzlich willkommen, Erik.
Ja, hallo Nando, hallo Holger. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wir sind hier in guter Laune. Ist klar, die Aktienkultur ist in Deutschland gerade am Brummen. Das Wetter, die Sonne scheint. Ich habe hier gerade noch einen Zeichnungsgewinn mit meiner Nucera-Aktie. Noch ist es gut. Aber es muss ja nicht so bleiben. Noch ist ein gutes Stichwort, deswegen wollen wir auch darüber reden. Aber vielleicht, bevor wir anfangen, die gute alte Tradition, dass sich unsere Gäste hier vorstellen, eine Minute. Erik, das wollen wir auch dir nicht ersparen. Deine Minute läuft jetzt.
Ab jetzt, ja. Also mein Name ist Erik Potzeweit und bin ursprünglich in Berlin geboren. Dann in Ostfriesland aufgewachsen, hatte ich auch schon mal erzählt, so auf der Nordseeinsel Norderney. Dann ja Wirtschaftsstudium in Kiel, und in Großbritannien. Und dann habe ich angefangen bei einer Investmentbank, Goldman Sachs, in London damals. Da 2 Jahre in London, dann 5 Jahre in Frankfurt gewesen und habe dann den Sprung rausgemacht aus der Bank ins Internet. War 1,5 Jahre bei Westwing, das ist ein Online-Möbel und so Home and Living Waren haben die online verkauft. Und habe da sozusagen meine Internetausbildung bekommen und dann im Jahr 2015 zusammen mit dem Florian Brucker, den ich bei Goldman kennengelernt habe, der war da im Handel, haben wir dann Scalable Capital gegründet. Sozusagen die Symbiose aus der Finanzwelt plus der Online-Welt. Ja, und das machen wir seitdem und so läuft es.
Ja, Finanzmöbel. So,
Finanzmöbel. Westwing kenne ich ja sehr gut, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen.
Deine Frau hat doch die Hälfte der Kohle da gelassen, ja, oder?
Mindestens. Immer noch.
Immer noch?
Ja.
Bei Westwing?
Ja.
Und trotzdem Aktienentwicklung? Was ist denn da los? Egal, müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Die Aktie ist immer noch im Keller, ne?
Ja.
Oder? Ja, ist halt E-Commerce, ne? Wird nicht so gut laufen.
Okay, komm, ich schreibe mal. Da geht's bei euch besser wahrscheinlich. Vielleicht sagst du am Anfang, wenn wir hier anfangen, mal einfach zur Aktienkultur. Was kannst du da sagen? Was läuft da gerade bei euch? Wie ist da die Stimmung? Sind die Leute wieder aktiver? Oder um mal so ein gewisses Stimmungsbild zu bekommen, wie es gerade um Deutschland und die Aktien steht.
Ja, also die Stimmung bei den Kundinnen und Kunden und sozusagen in den Portfolien ist deutlich besser als eigentlich so die gefühlte Stimmung oder die Nachrichtenlage eigentlich suggeriert. Also ihr wisst ja selber, ist euer täglich Brot, Börsen sind sehr stark im Plus, aber auch sozusagen unter der Motorhaube die Anzahl an neuen Anlegern, die an die Börse gehen, die insbesondere so ETF-Sparplanportfolien aufsetzen, das hat es eigentlich noch nie so gegeben. Auch die Gruppe der Leute, die sich sozusagen selber über Finanzen informiert, ja, es wurde ja in der Vergangenheit immer viel danach gerufen, Mensch, die Leute, wir müssen da bessere Finanzbildung in Deutschland haben. Dann gab es wieder Rufe, dass der Staat da was machen soll, am besten, also das Stichwort Schulfach Finanzen, Schulfach Börse. Das ist nicht gekommen, wird vielleicht auch nicht kommen, aber dann ist eigentlich ja der private Markt reingesteppt und hat da Lösungen gefunden. Also jetzt ohne euch da Honig um den Mund zu schmieren, aber euer Podcast ist da ein Paradebeispiel. Das gab es ja vor ein paar Jahren nicht. Oder auch viele andere so YouTube-Kanäle, die richtig groß mit Hunderttausenden oder sogar Millionen Zuhörern im Bereich Personal Finance. Vieles natürlich um Börse, aber vieles auch so alltägliches Finanzwissen. Ne? Soll ich ein Auto kaufen oder leasen? Und was ist das überhaupt mit dem Hypothekenzins und diesen Bindungen? Und Also diese ganzen Infos, da muss man heutzutage das eigentlich nicht mehr, früher musstest du dir, weiß ich, Gerd-Kommer-Buch kaufen oder halt das studieren und heutzutage kriegst du das in einer Art und Weise aufbereitet, im Social Media, im Podcast, im YouTube-Bereich, was von der Qualität und auch didaktisch besser ist, als was jeder Filialbankberater dir liefern konnte.
Aber wollen die jungen Leute das denn überhaupt wissen? Ich meine, ist da ein Grundinteresse deiner Meinung nach?
Es ist ein Grundinteresse und es nimmt auch immer stärker zu. Also ich glaube, das Interesse war eigentlich noch nie so hoch. Auch wenn du so ein bisschen schaust, wie die Leute dann agieren. Ne? Also die letzte ganz große Börsenwelle vor 20 Jahren, so ein bisschen noch meine Elterngeneration, als die Boomer-Generation an die Börse gegangen ist.
Oder Holgers-Generation.
Oder Holgers-Generation. Ja. Die hat ja damals eigentlich genau alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Also das allerwichtigste Diversifikation. Man hat damals eine Aktie meistens besessen, die Telekom, vielleicht noch die Infineon. Ja. In der absoluten Hype-Phase rein.
E.ON.
E.ON auch noch.
E.ON hatte ich
genau, das war die Diversifikation.
Genau.
Und heutzutage ist das der Ureinstieg, ja, ist ein ETF-Sparplan, ein ETF-Portfolio. Und dann beschäftigen die Leute sich mehr und dann machen sie auch mal Einzeltitel und sammeln da was drumherum. Und jetzt, was weiß ich, das neue Ding ist natürlich, man lernt über die Anleihen, ne, was man 10 Jahre oder 15 Jahre eigentlich vergessen hat, diese Anlageklasse, weil sie nicht relevant war. Aber ich glaube schon, das ist ein neuer Trend. Der ETF ist auch das neue Statussymbol für den smarten Anleger. Und das hat eigentlich jeder heutzutage im wahrsten Sinn des Wortes in der Hosentasche, über nämlich eine Broker-App. Ja?
Meinst du, die Leute sprechen auf einer Party oder so über ihren neuesten ETF oder was?
Immer mehr, natürlich noch nicht alle, aber immer mehr. Also wirklich, das ist auch so ein Grundtreiber, ja, hinter natürlich sozusagen unserem Erfolg oder unserem Businessmodell. Natürlich hast du immer Phasen, wo es noch stürmischer ist. Natürlich waren in 20 und 21 Leute waren zu Hause eingeschlossen, die Börsen sind noch mehr galoppiert, da war auch mehr Handelsvolumen. Ja, das war größer, die Handelsaktivität, aber dieses an die Börse gehen, selber auch persönliche Finanzen in die eigenen Hände nehmen, das ist stark. Teilweise natürlich positiv, wir haben jetzt die ganzen schönen Sachen angesprochen, also ich höre mir Podcasts auf dem Weg zur Arbeit an und dann das interessiert mich. Du hast aber auf der Negativseite natürlich auch einen Riesendruck und das ist einfach das Demografische. Ich glaube, in den 50er, 60er Jahren gab es 5 oder 6 Berufstätige, die einen Pensionär unterstützt haben. Das ist in 20 Jahren, werden es 2 oder 2,3 Berufstätige sein. Also wer nicht privat vorsorgt, kann sich dann nicht mehr auf den Staat verlassen. Und dieser sozusagen, dieser Druck, dieser Push, der wird immer stärker spürbar. Und das ja, treibt die Leute auch in meiner Meinung nach die beste Anlageklasse, die es gibt, nämlich den breiten Kapitalmarkt.
Aber jetzt müssen wir trotzdem fragen, jetzt bietet ihr ja Sachen umsonst an oder habt nur ganz geringe Gebühren. Das könnte ja die Leute auch dazu verführen, hin und her und nochmal hier was machen und da was machen. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen auch erklären, was da los ist und ob die meisten Leute auch, wenn der Markt jetzt in diesem Jahr 2-stellig im Plus ist, ob die das bei euch auch sind oder ob die es geschafft haben durch hin und her irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so eine Zweiteilung. Das sind die Klugen, die Smarten, die du erzählt hast, die ETFs haben und dann sind die zocken und die jetzt ihre ganze Kohle weg haben. Vielleicht so ein bisschen Gefühl zu kriegen, wie ist diese Generation und muss man die möglicherweise vor sich schützen? Dann kommen wir auch zum Thema unseres Podcasts, ob da irgendwie ob das Schutzbefohlene sind, die man auch politisch irgendwie vor sich selbst schützen muss.
Ja, genau. Also, genau, jetzt, ich hatte ja verschiedene Treiber angesprochen, Demografie und die Leute bilden sich und ein letzter großer Baustein, klingt jetzt wie sozusagen Eigenwerbung, aber das gehört dazu, ist die Neobroker. Ne? Und also Via, Scalable Capital oder Trade Republic, die beiden großen, die das in Europa sozusagen treiben. Und was haben die gemacht? Die haben eigentlich diese anderen Bausteine genommen, zum Beispiel ETF, ja, und diese neue Finanzbildung, ja, die ich mir kostenlos sozusagen, die mir zur Verfügung steht online, und haben jetzt die Barrieren, um in Finanzprodukte, in Aktien und ETFs gerade zu gehen, komplett runtergesenkt. Ja, Trade kostet nicht mehr 10 oder 20 Euro, sondern nur noch so um 1 Euro. Und ja, dann sozusagen, das ist unserer Meinung nach erstmal was sehr Gutes, Barrieren abzubauen, die Leute reinzukriegen, weil es ist ermöglicht ja nicht nur, dass ich handeln oder theoretisch mehr handeln könnte, sondern es ermöglicht ja auch, dass einfach kleinere Leute an den Kapitalmarkt gehen. Ein Trade für 1.000 Euro oder für 100 Euro, der hat früher einfach keinen Sinn gemacht. Wenn du 10 oder 20 Euro zahlst, dann kannst du keinen Trade für 100 Euro machen.
Weil 10 kann man schon, ist wirtschaftlich nicht so
sinnvoll. Genau, ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und Sparpläne. Kostenlose Sparpläne gab es nicht. Die gab es nicht. Die meisten Sparpläne haben vor ein paar Jahren, selbst bei den großen Online-Brokern, ja, die online sind, 1,50 Euro, 2 Euro, 2,50 Euro gekostet. Plus immer noch einen kleinen Stern, plus 0,25% nochmal on top der Ordergebühren, plus Wechselkursgebühren. So, und das ist jetzt komplett abgesenkt, das ist was Gutes. Jetzt fragt Holger, naja, auf der Negativseite verleitet es die Leute zum Zocken. Und da hilft, ja, am Ende hilft da Aufklärung. Also wir sehen, faktisch ist es so, die Leute zocken nicht. Es gibt natürlich Leute, die auch viel traden. So typischerweise hat man als Broker so 5-6% der Kundschaft, die sind aktive Händler. Die machen das, die haben entweder selber ihre Aktienstrategien oder haben da einfach Spaß dran. Und die will man auch haben, ja, weil die auch ganz viel sozusagen quersubventionieren für andere, die nicht so viel handeln. Aber der Großteil der Anleger, also bei uns ist 70% der Gelder sind in ETFs. Ja, 70% der Gelder sind in ETFs. Da wird nicht groß mit Derivaten oder Einzeltiteln rumgetradet. Aber du willst als Broker schon, du willst schon beide Kundschaften haben. Du brauchst immer einen bestimmten Satz, ja, 5% oder idealerweise nur so 5-10% an Power-Tradern. Und sozusagen der Rest, da baust du Angebote fürs langfristige Investieren auf. Und ich glaube, Schwellen zu erhöhen, einzuführen, Kosten zu steigern, ist netto am Ende des Tages negativ für die Aktienkultur.
Jetzt kannst du vielleicht noch kurz erwähnen, wer der bessere Anleger bei euch ist. Man kann ja auch immer die Depots sehen, wer hat jetzt welche Rendite gemacht. Sind es die Heavy Trader? Lohnt sich das für die oder lohnt sich das nur für euch?
Es hängt immer ein bisschen von den Marktphasen ab. Dass du siehst schon in Phasen mit einem starken Momentum. Ja, also ich selber, vielleicht kann ich meine, das spreche ich mal nur für mich, meine Philosophie ist, ich bin kontinuierlich reinsparen. Ich habe auch mal Lust, mal ein paar Einzeltrades zu machen, aber aus Interesse, ne, weil das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen, zu was dieses einzelne Traden natürlich schon führt, zu einem größeren Beschäftigen mit der Materie einfach.
Ja, klar.
Und du weißt es, du kannst 100-mal eine Fahrt gemacht haben als Beifahrer, so richtig lernst du den Weg, nur, ach, hier muss ich jetzt abbiegen und so.
Wenn du selbst am Steuer sitzt.
Ja, klar. Und das idealerweise in jungen Jahren. Und ich nenne jetzt mal ganz bewusst auch Negativbeispiele, sich mal zu verzocken, ja, das musst du in jungen Jahren machen. Du willst das in deinen 20ern machen.
Da hast du noch Zeit, das wieder aufzuholen, da hast du recht.
Die Einsätze, wenn man ehrlich ist, auch meistens noch nicht so hoch. Ne?
Und ich hab als Negativbeispiel Telekom genannt. Ja. Meine erste Kohle habe ich im Zivildienst verdient. Da habe ich in Norderney im Krankenhaus gearbeitet. Ja? Also Krankenhaus hört sich jetzt sehr nobel an. Ich habe in der Küche an der Bandspülmaschine bei meinem Chef Alfred gestanden. Ja?
Und Shoutout an Alfred.
Ja, Alfred hat ganz auf Teller gespült. Und habe die erste Kohle, die man so übrig hatte im Zivildienst, tatsächlich in die Telekom gesteckt. Und
welches Jahr war das, damit du wissen, ob du jetzt erfolgreich
bist? Ich habe im Jahr 2000 Abi gemacht und habe dann, das war dann 2001. Und da ist sie nämlich schon ein Stück gefallen.
Hast du immer noch an die Telekom geglaubt?
Ja, weil die war dann halt schon 30% unten oder 40%.
Aber da haben die doch OMTS-Gebühren gehabt und jeder wusste
das geht doch wieder nach oben. Genau. Also richtig ins fallende Messer, volle Pulle rein. Die Kohle natürlich nie wieder gesehen. Aber so einen Fehler willst du doch machen, wenn du jung bist und nicht den Einstieg machen, wenn du sagst, oh, jetzt habe ich aber nur noch 10 Jahre bis zur Pension, jetzt wird's knapp, jetzt kann ich oder schlimmsten noch in der Pension. Aber solche Sachen willst du vorher machen.
Aber das ist ja fast spießig, Telekom in den 2000er, hat man da nicht Neuer Markt gezockt? Also das kann ich,
war ja auch schon vorbei.
Ich hatte da natürlich, Neuer Markt habe ich auch gemacht, das muss ich überlegen. Komm. Es gab eine Firma, Internolix, lustigerweise hieß die. Was? Weil bei Telekom habe ich einen bestimmten Teil verloren, glaube ich 40%, aber der hatte immer noch einen Restwert, denn Internolix war total Verlust.
Internolix?
Ja.
Habe ich auch noch nie
gehört.
Doch,
das war eine Firma, da hat irgendein Freund von mir gesagt, der hat sich das angeschaut und die bauen das neue, was haben die nochmal gemacht? What? Ich glaube, die haben ganz banal, ich glaube, die haben einfach Webseiten gebaut, um ehrlich zu sein, aus Amerika. Internolix. Aber
die gibt es hier nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr, die sind dann
weg gewesen. Aber es gibt hier noch, kann ich noch sagen, wer der Chairman mal war? Klaus Kahler hieß er und Ortwin Brullender war ein Boardmember.
Ja,
das findet man noch von Internolix.
Und habe ich bei der, ich weiß so lustigerweise noch, ein paar Anekdoten aus der Zeit, dann können wir gleich zu den brennenden Themen der heutigen Zeit übergehen. Das habe ich nämlich original gekauft. Ja. Wirklich am Schalter, weil 2000, da hatte ich noch gar keinen Computer zu Hause, also eben mit Internetverbindung, weil unsere Eltern haben gesagt, oh, das ist doch teuer und dann schaut ihr da nur Schweinkram an. Bei der Oldenburgischen Landesbank am Schalter, ich glaube 50 D-Mark hat die Orderprovision damals gekostet. Das war noch in D-Mark, ja?
Ja, war ich auch. Und hast du einen Kassakurs gekriegt vom nächsten Tag oder wie
war das? Ja, die haben ja gesagt, sie kaufen das und ich glaube, ja, die Ausführung, weiß nicht, die haben sich das, glaube ich, dann mehr oder minder, glaube ich, ausgesucht. Also einen Tag später.
Genau, zum Kassakurs und dann bist du wieder zur Bank gehen müssen, um deine ausgeführte Order zu erfahren. Wie geil ist das?
Aber es war auch spannend. Ich war mal bei der Vereins- und Westbank in Wismar.
Wie?
Da war das auch hast so. Da war es besonders günstig, das Depot. Ja, ich war wahrscheinlich überhaupt nicht günstig, aber günstiger als bei der Sparkasse.
Ja.
Und da ist man dann, nächsten Tag war man immer ganz gespannt, zu welchem Kurs habe ich jetzt eigentlich eingekauft?
Stimmt, das war mir ähnlich.
Oh Gott, aber jetzt lass uns aufhören von der.
Von der guten,
ja aber was du. Über 20 Jahre her.
Aber was du sagen kannst, ist, machen die Leute das jetzt selbst entscheidend so gut, dass du sagen würdest, die kriegen das hin mit der Altersvorsorge? Oder würdest du sagen, ach, du hast ja eben so ein bisschen angedeutet, ja, Bildung ist schon mal gut, aber vielleicht, wenn ich in so einem Prozess bin, wo ich zocke oder wenn Geld im Spiel ist, setze bei vielen dann auch der Verstand aus. Das ist ja immer die Frage, was ist der Selbstentscheider, was ist das für ein Anlegertypus, um dann festzustellen, ob die Politik sich jetzt richtig auf ihn dann da einschießt und sagt, wir müssen den irgendwie mal noch auf die richtige Bahn lenken oder nudgen oder durch irgendwelche Regeln noch irgendwie zur Vernunft bringen. Würdest du das sagen oder sind die von sich aus schon gut genug, die Leute?
Ich würde ganz klar sagen, die Leute sind smarter, als es die Regulatoren, die Politik, die Kommission, ja, dieser Welt oder in Europa manchmal denken. Ja. Und man sieht es auch, wie die Smartness zugenommen hat. Also ich kann es nur mal sagen, 70% der Gelder sind in ETFs. Der Anteil der Portfolien, die bei uns ETFs haben, der ist noch höher. Der ist fast 90%.
Weil ihr habt ja noch Vermögensverwaltung.
Wir haben auch noch die habe ich aber raus. Bei Vermögensverwaltung sind 100% ETFs. Ja, die habe ich sogar rausgerechnet. Ich sage wirklich nur, was die Leute selber machen. Und die sozusagen, das wird immer besser und immer cleverer. Man muss den Leuten eine Mündigkeit zusehen. Also es müssen natürlich Rahmenbedingungen existieren. Transparenz muss existieren. Am Kapitalmarkt können viele Schweinereien passieren. Der Kapitalmarkt muss sozusagen möglichst fair ausgestaltet sein. Ne? Nicht, dass Actor mit Insider-Informationen da handeln und sozusagen du gar nicht mehr sozusagen alle Preisdaten, die gerade sind, wirklich abgebildet siehst. Da können wir eine philosophische Diskussion noch anfangen. Aber den Leuten eine Mündigkeit zuzusprechen. Und so ist es doch am Ende auch in allen anderen Bereichen im Leben. Ne? Ich meine, du kannst vor Entscheidungen, die für dich persönlich oder finanziell schlecht sind, ja, musst du am Ende schon selber verantwortlich sein. Ich meine,
das ist ja ein anderes Bild. Wir wollen ja auch die Leute schützen, dass sie Süßigkeiten essen. Da wollen wir jetzt ein Werbeverbot für irgendwie Süßigkeiten machen. Dann wollen wir nicht, dass die Leute rauchen. Dann mache ich da fiese Bilder drauf und schreibe, du wirst impotent.
Aber das ist Aufschlauen.
Das ist Aufschlauen. Ja. Aber trotzdem versuchen wir durch Nudging so die Leute zu machen oder sagen, okay, der Apfel muss auf Augenhöhe liegen und die Schokoriegel bitte irgendwie unter den Tisch, damit die Leute das nicht sehen und so weiter. Wie ist es jetzt im Finanzbereich? Da würdest du sagen, das, was wir jetzt schon haben, das reicht da völlig aus und da sind eigentlich die Leute ganz gut bedient? Oder würdest du sagen, ja, können wir noch ein bisschen auch noch politische Rahmenbedingungen gebrauchen?
Also, ich würde, das habe ich schon dreimal gesagt, aber das Thema Aufklärung würde ich immer noch weiter vorantreiben. Ja? Und da glaube ich aber eher an die private Wirtschaft, ja, also genauso, manchmal sind es Einzelpersonen oder jetzt sozusagen Medienunternehmen, die da die Leute aufschlauen. Was von der Politikseite gemacht werden kann, um das noch weiter zu befeuern, ist steuerliche Anreize setzen. Du hast in Deutschland die steuerlichen Anreize für die private Altersvorsorge ausschließlich auf der Versicherungsseite. Riester, Rürup-Produkte. A, sind diese Produkte sehr teuer, das heißt, der steuerliche Vorteil wird aufgefressen durch die Provisionen und durch die teuren Vertriebswege. Und die sind ultra kompliziert. Ich vergesse jedes Mal, wie Riester Rürup, für welche Einkommensklassen und Zuschüsse, wie das wirklich funktioniert. Ich muss jedes Mal wieder auf Wikipedia gehen, wenn ich dazu befragt werde, um es mir anzuschauen. Und da haben andere Länder, die haben es einfacher gemacht. Ein gutes Beispiel ist Großbritannien. Großbritannien, das lässt sich in zwei Sätzen erklären, da kannst du jedes Jahr bis 20.000 Pfund anlegen, wo du willst. Aktien, Fonds, Vermögensverwalter, ETFs, Einzeltitel, was du möchtest. Und dieses Geld wird nicht mit Kapitalertragssteuer besetzt. Also es ist schon nachversteuertes Geld. Also es ist sozusagen, du hast deine Einkommensteuer gezahlt.
Ja, klar.
Aber jedes Jahr 20.000 Euro. Und das ist smart. Warum? Weil es hilft auch bei dieser Debatte, wir wollen, wenn sich der Millionärserbe mit einem riesen Portfolio, dem nützt 20.000 Euro im Jahr nicht so viel. Aber dem Normalsterblichen, der 5.000 Pfund, 10.000 Pfund pro Jahr sich erspart hat und das anlegt, der kann da ganz flexibel frei drüber verfügen und hat keine nachgelagerte, er hat das Geld ja schon einkommensbesteuert und kann es für seine private Altersvorsorge nutzen. Und Australien hat ein ähnliches Programm Und ich finde da, also der unterm Dr. Tonka findet da gerade eine Arbeitsgruppe statt, so eine Altersvorsorge-Fokusgruppe. Und da hoffe ich sehr, dass sozusagen da ähnliche Ergebnisse rauskommen. Da soll glaube ich, da sollen bald mal Ergebnisse publiziert werden. Aber da kann Deutschland auf der steuerlichen Anreizseite kann Deutschland die Bürger noch stark unterstützen.
So, vielleicht musst du noch sagen, wer Tonka ist, FDP-Politiker, vielleicht
genau,
noch einmal kurz.
Im Finanzministerium sozusagen der Staatssekretär, unter dem unter anderem diese ganze Säule für Geldanlage und Börse hockt.
Ja. Sehr gut. So, aber jetzt gibt's ja was anderes von der EU und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Es gibt ja diese neuen richtig verschiedene Sachen, wo der Kleinanleger in irgendeiner Weise beschützt werden soll. Und ich habe letztens eine Diskussion auch da gesehen und da sah man die Moderatorin und dann sagte ich so, stellt euch mal vor, der Kleinanleger kauft jetzt an der Börse Aktien. Das ist ja, da war schon die Moderatorin ganz aufgebracht, dass man dem Kleinanleger zutrauen könnte, einzelne Aktien zu kaufen. Und so ging dann die ganze Diskussion auch weiter mit der Diskussion, man müsse das irgendwie verhindern und müsse den Kleinanleger vor sich selbst schützen. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was da gerade im Schwange ist und was das dann auch für die Leute, die jetzt bei euch so aufgeschlaut oder die auch bei Trade Republic oder wo auch immer sind, handeln, was es für die bedeuten würde.
Ja, ganz großes Thema, zu dem ich heute auch gekommen bin. Das, wie fange ich am besten an? Das Kind ist leider schon in den Brunnen gefallen oder ist am Fallen.
Ist am Fallen.
Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es noch aufhalten können. Also ganz zu spät ist es noch nicht. Also was ist passiert? Es hat eine Diskussion, die ist eigentlich schon vor mehreren Jahren, hinter den Kulissen hat die stattgefunden, dass dieses sogenannte PFOF, also Payment for Order Flow, unter anderem verboten werden soll. Ne? Da muss ich kurz mal erklären, was ist überhaupt PFOF. Mhm. Ne? Also die Kurzversion ist, PFOF ist eine Zahlung, die ein Market Maker bezahlt an denjenigen, der ihm Geschäft bringt. Ja, also was ist ein Market Maker? Market Maker sind Profihändler. In den meisten Fällen, wo man an der Börse handelt, handle ich nicht gegen eine andere Privatperson. Also Nando verkauft die Tesla und Holger kauft sie, sondern ist ein Market Maker, der permanent Kurse stellt. Ja, der ist permanent, das sind so wie eBay Powerhändler. Die kaufen dir deine, was verkaufst du auf eBay?
Verkaufe ich da was? Nee.
Historische
Ken-Figuren. Nee, mach ich nicht.
Aber das ist ein eBay-Powerhändler, ja. Der ist gar nicht daran interessiert, dir dein Deepish Mode-Album abzukaufen, ja. Sondern weil er es haben will, sondern der stellt permanent Preise dafür, weil er einfach weiß, diese Alben, die gehen immer. So. Und genau das gleiche gibt es an der Börse. Und wie verdient der Market Maker Geld? Da gibt es viele sozusagen Verschwörungstheorien und die haben Insider-Informationen, machen Frontrunning. Das stimmt nicht, das ist verboten. Da würden die auch für Ärger kriegen, sogar ins Gefängnis für gehen oder hohe Geldstrafen bekommen. Market Maker verdienen einfach über den Spread Geld. Jede Aktie, das weiß man, die haben einen Spread. Meistens tagsüber ist der enger. Wenn ich vor- oder nachbörslich handeln will, dann ist er weiter. Der Market Maker hat den Spread. Ja, typischerweise, wenn du Aktien, ETFs so in Deutschland, in deutschen Börsen handelst, dann hast du 5 bis 10 Basispunkte Spread. Mhm. Und das ist sozusagen das Verdienst des Market Makers.
Aber vielleicht muss ich jetzt mal kurz erklären, wie das bei euch funktioniert. Also ich will bei euch beispielsweise eine Microsoft kaufen, gebe bei euch den Auftrag, ihr gebt meinen Flow, das ist der Flow, gebt ihr dann an eine Börse, nämlich an Getex.
Mhm. Das ist der Market Maker.
Das ist der Market Maker und ihr kriegt von denen ein bisschen was zurück und damit halt seid ihr abgegolten und ich muss nichts zahlen. So gut, so fein, so gut.
Ja, es fast richtig. Also A, wir geben das nicht, sondern du kannst bei uns entscheiden. Du kannst sagen, ich will Xetra handeln,
okay. Meine
Order da ins Orderbuch stellen. Oder das kostet aber, da wir haben den günstigsten Xetra-Trade in Deutschland auf Scalable, der kostet 3,90 € plus nochmal 1 € extra Spesen, also 5 €. Mhm. Oder du kannst ihn an Getex geben und da kostet die Order entweder 99 € oder bei unserer Flatrate, die wir haben, 5 € im Monat, kannst du komplett umsonst so.
Okay.
Und Getex ist nicht selber der Market Maker, Getex ist nur eine Börse.
Ja.
Hinter Getex oder auf Getex gibt's Market Maker. Das ist zum Beispiel im Aktien-ETF-Bereich die Baader Bank, im Derivate-Bereich ist da Goldman Sachs, HSBC, UniCredit, also verschiedenste, im Anleihenbereich wieder jemand.
Okay.
Und
also die Baader Bank gibt euch die Kohle?
Die Baader Bank ist der Market Maker. Okay. Oder im anderen Beispiel, du kannst auch in Berlin handeln, da ist es Tradegate, da würdest du von Tradegate einen Anteil bekommen. Oder wenn du in Hamburg handelst, dann würdest du von L&S, Lang und Schwarz.
Lang und Schwarz, das ist
Trade Republic. Oder Xetra, halt deutsche Börse.
Xetra, nee, da gibt's kein Kickback.
Die Option gibt's ja aber auch, hast du ja gesagt.
Die kannst du auch. Also der Kunde entscheidet grundsätzlich selber. Okay. Willst du auf Xetra handeln oder willst du Getex handeln?
Okay.
Kannst du die Kurse anschauen? Ja, die Kurse sind während der Xetra-Öffnungszeiten gleich, ja, mhm. die sind gleich, aber die Gebühren, ne, und vor allem bei kleinen Orders, also Orders von ein paar hundert oder ein paar tausend Euro, ist vor allem halt die Gebühr entscheidend, ne, weil da mhm. macht es einen Riesenunterschied, ja, ob ich 10 oder 20 Euro zahle oder nur einen Euro. Und genau, der Market Maker sozusagen gibt einen Teil seiner Gebühr raus. Und jetzt muss ich ganz kurz noch mal eine extra Schleife ziehen. Warum sind Retail Orders so interessant? Weil Retail Orders sind für Market Maker interessant, weil die für ihn relativ risikolos sind. Retail geht mehr oder minder den ganzen Tag hin und her. Also da wird ich nenne mal ein einfaches Beispiel. Der Market Maker kauft eine Tesla-Aktie, schmeißt die in die Mitte sozusagen und Retail handelt diese Tesla-Aktie hin und her. Mal kauft er eine oder im ETF-Bereich. Wenn er mit institutionellen Anlegern zu tun hat, hat er ein anderes Risiko. Da stellt er unter Umständen einen Preis. Du wirst angefragt nach irgendwas. Ja, Nando, gib mir mal einen Preis für Tesla oder für den ETF oder für die Allianz. Du stellst einen Preis und dann kaufe ich dir aber nicht für 5.000 Euro oder 10.000 Euro was ab, sondern ich kaufe für 100 Millionen. Und das kann dich auf den falschen Fuß erwischen. Der Fachbegriff dazu ist being run over. Weil du hast die Stücke ja nicht im Keller, du musst dann losrennen nach New York, nach Tokio.
Du musst die zusammensuchen.
Ja. Unter Umständen kannst du das gar nicht sozusagen zu dem Preis mehr machen. Mhm. Und deswegen ist es von Vorteil, wenn Retail-Investoren unter sich handeln. Die kriegen bessere Ausführungen und günstige Gebühren, weil sie auf einer reinen Retail-Börse handeln. Und deswegen hat sozusagen PFOF ist entstanden mit diesen Retail-Börsen in Deutschland. Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München mit diesen Retail-Börsen. Das gibt's in anderen Ländern nicht. Da kommen wir gleich nochmal zu, weil es ein Europathema ist. Andere Länder haben nur eine Hauptbörse. Und da können Retail-Investoren nicht unter sich handeln. Und was eben für Orderflow am Ende dann ist, der Retail-Börser, der Retail-Anleger stiftet Liquidität und dafür sollte er bezahlt werden. Der sollte einen Anteil vom Market Maker zurückkriegen und die Neo-Broker oder auch andere Broker, normale Broker machen es genauso, Online-Broker, die verhandeln sozusagen für die Retail, wenn du so willst, ein bisschen wie so eine Gewerkschaft für die Retail-Investoren, gehen zum Market Maker und sagen, du, wenn du hier diesen schönen Retail-Flow ausführen darfst und ich dir Geschäft bringe, ja, ohne dass große Institutionelle für dich eine Gefahr sind, dann gib mir mal, weiß ich, ein Drittel oder 40% von deiner Marge, gib mir das mal bitte ab und kann dieses Geld dann nehmen und sozusagen an die Retail-Investoren zurückgeben.
Deswegen sind wir so günstig. Deswegen
können und wie
wir
gibt 99 er die zurück? Cent,
das durch, einfach nur durch reduzierte 99 Cent.
Gebühren. Okay, genau. Also das ist sozusagen jetzt mal die PFOF im Schnelldurchlauf.
Okay, nehmen wir einfach mal eine ganz einfache Order, 1.000 Euro Microsoft. Und jetzt erklär uns mal genau, was passiert mit diesen, ich habe 1.000 Euro und habe jetzt 99 Cent oder bin vielleicht sogar Flatrate-Kunde und könnte es umsonst kriegen. Aber nehmen wir an, ich bin jetzt der Normale für 99 Cent.
Ja.
Und was passiert jetzt? Also ich gebe die 1.000 an dich, du gibst sie weiter und was kriegst du jetzt vom Handelsunternehmen zurück?
Ja, also typischerweise.
Du musst natürlich den Bid-Ask-Spread
jetzt uns überlegen. Du musst mit Bid-Ask anschauen. Ja. Typischerweise, also da gibt es natürlich unterschiedliche sozusagen Abmachungen oder so, aber so ein bisschen so eine Daumenregel ist, du kannst eigentlich meistens so ein Drittel bis 40% des Spreads kriegst du als PFOF.
Okay.
Ja, und deswegen, es hängt so ein bisschen auch davon ab, was ist für ein Titel, was ist für eine Zeit, ne? Ja, okay. Weil zum Beispiel morgens um 8 Uhr handelt so eine Microsoft weiter als nach 15:30, wenn der US-Markt auf ist, aber es ist dem Privatinvestor natürlich selber überlassen, wann er handelt, ne? Also wer sagt, pass auf, ich muss jetzt unbedingt, bevor US aufmacht, weil ich bestimmte Newslage erwarte, der handelt dann. Und wer sagt, nee, ich handle am Nachmittag und ich will den engsten Spread haben, der handelt dann.
Wir machen das jetzt mal hier live. So, ich mache jetzt mal die App hier auf. So, dafür. So, machen wir einfach mal hier.
Das ist eine tolle Begrüßung. Mach die App auf und sagt,
Nein, das war nicht die von ihm. Nein, das war hier gemacht. Tausend andere Sachen auf. Man hat mein Gesicht schon wieder nicht erkannt. Mann, ich lächel doch. So, geht relativ einfach. So, die Scalable App ist offen. Und jetzt gebe ich einfach hier oben ein. Zack. Ich bin sogar ein Plus bei meinem Portfolio. Du siehst
das. Die Microsoft.
Ich gebe einfach ein Microsoft und dann gucken wir mal, was wir hier für ein Spread haben. Und dann sagst du uns, was ihr zurückbekämt. So. Das ist jetzt
natürlich noch vor Börsenschluss.
Microsoft. So, zack. Jetzt haben wir die hier. Ich habe sie gefunden. Und jetzt zeige ich dem Erik hier. Und da steht hier kaufen, verkaufen. Da steht jetzt hier auch der.
Was steht hier für ein, das eine kann ich verkaufen, kann man schlecht erkennen. Ich kann sie nur kaufen, weil ich sie nicht habe.
Aber hier steht der Spread so ein bisschen drin. Also 313,55 ist der kaufen und verkaufen ist für 300. Das kann ich nicht mal erkennen. Das musst du jetzt hier mal.
Das muss ich mal machen.
Das kann man ja wohl gar nicht erkennen.
Ich kann es ja mal aussehen, also 313,40 und 313,55, also 15 Cent ist jetzt der Spread. Der Spread,
okay. Mhm. Jetzt rechnet er aus. 15 Cent der Spread. Warum kannst du das erkennen und ich nicht? So, 15 Cent, jetzt sag mal, wie viel, wenn ich jetzt 1.000 Euro kaufen würde?
Also du kannst es sogar sehen. Kann ich mal eben bekommen?
Ja, okay, jetzt zeigt er uns mal hier. Wir machen hier live. Ja.
Oder ich mach mal ruhig, soll ich mal eine ganz kleine Order
machen? Du kannst auch nur, ich weiß ja, als Journalist verdient man ja so viel, da kannst du ja auch mal, mach mal 100 Order.
Ich mach mal eine 100 Euro, oder kaufen, 100 Euro.
Das ist schon mal das Gute. Bei ihm kann man einfach sagen, für 100 Euro. Bei früher musste man immer sagen, ich will so und so viel Aktien haben. So. Das nervt schon mal. Okay, Auftrag ausgeführt.
Ja, Auftrag ausgeführt.
Ja. Und jetzt?
Warte mal. Nee, sorry, ich habe sie gekauft, bevor ich sie kaufe. So 100 Euro.
Ja, machen wir. Jetzt kauf mal hier. Nochmal. Nochmal.
Genau, hier oben kannst du jetzt aussuchen. Ja. Du hättest jetzt aussuchen können.
Ob ich bei Xetra will ich nicht.
Nee,
will ich
jetzt gibt es hier unten.
Ja.
Gibt es einen Klicker und da kannst du dann raufklicken und dann kannst du sehen sozusagen hier, wie viel wir bekommen würden und da steht dort...
Sehr klein. Selbst Erik muss jetzt...
Warte mal eben. So, 100 Euro.
Ja.
Zack.
Zack. Kostet...
Zack. Okay, na, es ist nur zusammengefasst. Es steht bis zu 2,60 Euro. Es ist für die einzelne Order jetzt nicht aufgeführt, sondern ja. Bis zu 2,60 Euro. Für 100 Euro würdest du aber nicht 2,60 Euro bekommen. Du kriegst dann auch ein Jahr später einen genauen Report, wo das genau drin steht, was für diese Order aufgeführt wird. Was ihr
bekommen habt für eine Orderflow. Gut, jetzt mache ich mal kaufen, damit wir das gemacht haben. So, Auftrag eingegangen. Und wahrscheinlich ausgeführt.
Genau, wahrscheinlich ausgeführt. So.
Sehr gut.
Und jetzt wird sozusagen aus dem Spread, das ist natürlich ein bisschen eine Sammelberechnung, weil wir haben natürlich vorher nicht, wir wissen ja gar nicht, dass der Holger für 100 Euro Microsoft kaufen will. Das heißt, du gehst hin und sagst, pass auf, so sieht der Flow aus. Wir erwarten im Mittel sind die Orders, was weiß ich, 2.000 Euro groß. Dann sagt der Market Maker, okay, was wird da gehandelt? Ja, meistens US, ein bisschen Europa, ab und zu mal irgendein China-Wert. Aha, okay. Da verdienen wir das und das dran und du kriegst für diesen Flow, wenn du das bei mir ausführst, kriegst du dieses oder jenes. So, okay. Und jetzt kommt's aber, das ist nicht was du bezahlst, weil du siehst, hast volle Transparenz. Du zahlst den Preis und du hast jetzt hier einen Euro Ordergebühr gezahlt. Und das sind die einzigen Kosten. Es gibt da irgendwie nicht hintenrum eine versteckte, es wird immer so getan, als wenn das versteckte Kosten sind und hintenrum wird sozusagen teurer für dich. Nee, du hast, wenn die Microsoft für 100 Euro kaufst und du hast 1 Euro gezahlt, dann ist es das.
Das verstehe ich. Aber wir müssen vielleicht nochmal genau erklären den Leuten, wie setzt sich Orderkosten zusammen. Es gibt explizite Kosten, das ist das, was ich zahlen muss, die 99 Cent bei euch oder bei anderen halt noch eine Xetra-Gebühr oder so weiter. Das sind explizite Kosten. Die weiß ich von vornherein, wenn ich eine Order mache in der Größe, passiert das. Und dann gibt es die impliziten Kosten und das ist ja das, was die EU sagt, wo sie sagt, so, oh, Moment mal, schwierig, weil beim Erik ist möglicherweise der Spread so ungenau, weil ich weiß ja gar nicht, was kosten die Microsoft woanders. Vielleicht kriege ich bei euch die zu einem so schlechten Kurs, also oder die Spanne zwischen Bit und Ask ist so groß, dass ich dann implizit mehr zahle und wenn ich dann die Xetra-Gebühr von 4 Euro oder was auch immer bezahlte, wäre ich vielleicht viel besser, weil ich dann den besseren Kurs gekriegt habe. Vielleicht kannst du uns erklären, wie das jetzt ist und warum ihr da einen Preis habt, der immer wettbewerbsfähig ist. Zumindest der Kollege Hacker von Trade Republic hat ja sogar mal eine Studie anfertigen lassen und hat dann festgestellt, dass seine Kurse irgendwie 42% günstiger wären, als wenn man die zu Xetra-Sachen macht. Habt ihr auch sowas gemacht und könnt ihr mehr von dieser Datenqualität erklären, dass das dass da nicht irgendwie implizit ich was zahlen muss, weil es immer so, wenn ich was umsonst kriege, hat man immer das Gefühl, irgendwie muss mir ja jemand noch was dafür wegnehmen. Und wenn du es so erzählst, das ist halt der Spread, dann kriegt man halt, dass irgendwas das sein könnte.
Genau, also da legst du sozusagen den Finger genau in die Wunde, was da diskutiert wird. Also die expliziten Kosten kannst du relativ leicht vergleichen. Du hast anstatt 10 Euro hast du nur 1 Euro gezahlt. So. Und das ist auch, schon mal vorweggreifend, für kleine Orders ist das der springende Punkt. Da entstehen die großen Kosten so. Und jetzt die Frage, wie sind die Preise? Sind das schlechte Preise, die sozusagen dargestellt werden? Also auf GetTex in Hamburg, in TradeGate. Und deswegen bin ich im Nachhinein vielleicht sogar schlechter, als wenn ich auf Xetra gehandelt werde. Und da ist der Gag, wir haben eine Studie gemacht, Trade Republic hat eine Studie gemacht, die BaFin hat selber eine Studie gemacht, Stiftung Warentest hat eine Studie gemacht, Finanztap hat die Kurse verglichen. Überall kommt raus, du handelst zu den Kursen, die Kurse sind gut und Kurse plus Nebenkosten ist unschlagbar gut im Vergleich zu Xetra. So. Und nicht nur sozusagen, dass du dich jetzt auf Studien von uns und Trade Republic verlassen musst, du kannst es selber machen. Du kannst ja in unsere App gehen und du schaust dir an, was ist der Kurs auf Xetra War es der Kurs auf Getex? Und dann gehst du auf Xetra und schaust an, was kostet denn? Was kosten denn 10 oder 100 oder selbst 1000 Stücke
Microsoft auf Xetra? Habe ich ja das Problem, dass ich immer nur Near-Time-Kurse habe, habe 15 Minuten Verzögerung. Ja. Also ich habe keine richtige Transparenz. Jetzt kommt es nämlich.
Xetra gibt ja keine Transparenz, weil bei Getex kriegst du Real-Time-Kurse und bei Xetra kriegst du die Kurse ja nur mit 15 Minuten Verzögerung raus. Nichtsdestotrotz.
Und dann sehe ich auch nicht die Markttiefe. Das muss man auch noch dazu erzählen. Es gibt manchmal so, wenn man bei Comdirect beispielsweise ist und guckt dann unten sich die Sachen an, da sieht man manchmal so Kurse ohne irgendwie ein Spread gestellt. Dann denke ich so, boah, der bietet keinen Spread an. Das gilt vielleicht für eine Aktie. Wenn ich dann aber sage, ey, ich will jetzt hier 500 Aktien haben, auf einmal geht da das Scheunentor auf und ich habe einen Megaspread, aber was mir angezeigt worden ist, am Anfang war viel kleiner. Das sind auch nochmal so Sachen. Aber wie funktioniert, ich bin irgendwie so ein bisschen,
Und ganz kurz, du hast noch eine Sache gesagt, die du sagst, ja, wenn was kostenlos ist, dann würde ich hinten, es ist ja nicht kostenlos. Also es ist nicht 0 Euro, es ist 1 Euro, oder halt diese Monatsgebühr. Es ist ja ein Spread. Es wird ja gar nicht gesagt, es ist kostenlos, sondern du siehst einen Spread. Der ist zwar klein, im Mittel, wie gesagt, so 10 Basispunkte, das zahlt. Und über die Summe, da fallen halt immer 10 Basispunkte für den Market Maker an und dann gibt da halt ein paar Basispunkte an die Order Flow Provider, so heißen die ja. Nicht nur an sozusagen Neo Broker, sondern alle. Also wenn du bei der Comdirect handelst und bei der Consors, die kriegen genauso sozusagen was von den Market Makern ab.
Und, es sei denn, wenn ich an der Börse Stuttgart oder an der Frankfurt, also wenn ihr in den Klassikern handelt, dann gibt es keinen Ort oder wird da auch was zurückgegeben?
Doch, Frankfurt hat ja zwei Segmente, das ist ja gerade der Gag. Die haben Xetra und dann haben sie ja selber auch ein Retail-Segment, Börse Frankfurt. Ja. Das ist bloß nicht so erfolgreich und deswegen versucht man jetzt halt auf die Regulierung einzuwirken, um letztendlich ist dieses Gesetz, wer ist überhaupt für Payment for Order Flow Verbot? In Deutschland ist da gar keiner dafür. Der Regulator ist dagegen, dass es verboten wird. Das Bundesfinanzministerium hat sich dafür eingesetzt, das soll nicht verboten werden. Die Verbraucherschutzverbände in Deutschland, Stiftung Warentest, Finanztipp, der DSW, die waren da alle dagegen.
Okay, was ist das dann für ein Europa? Ist jetzt nicht unser Europa, hat man das Gefühl.
Nee, in Deutschland, sorry, in Deutschland.
Ja, klar.
Wer ist dafür? Ja. Das ist jetzt ganz wichtig. Die Monopolbörsen haben jahrelang für diesen Verbot lobbyiert, weil denen geht Geschäft verloren. Ja, denen geht Geschäft verloren, die Retail-Investoren handeln in München, die handeln in Hamburg, die handeln auch in Berlin, die handeln in Stuttgart und da hat man keine Lust drauf.
Okay.
Und
aber wer hat sie denn gehört? Ich meine, wenn du sagst, die Politik ist dagegen, also in Deutschland.
In Deutschland.
Genau, und das heißt, in anderen europäischen Ländern ist es anders, überhaupt die Strukturen. Und die haben dann quasi jetzt das Zepter übernommen.
Das Ganze ist sozusagen, also wie ist es gekommen? Deutschland hat gesagt, wir sind damit happy, wir sehen, das ist günstiger für Leute, das bringt junge Leute an den Kapitalmarkt.
Aber wenn ich ein Verbrennerverbot, Verbrennerverbot will ich auflösen, dann geht der Lindner hin und sagt, hallo Freunde, ich will das und dann kriegt er irgendeine Ausnahmegenehmigung hin. Jetzt hätte ich doch genauso sagen können, mir ist meine Aktienkultur sehr, sehr, sehr wichtig, liebe Freunde, das machen wir so nicht. Deutschland hat doch...
Zumal wir keine haben.
Zumal wir doch hinterher
hängen. In europäischen Ländern ist sie ja deutlich ausgeprägt.
Weiß ich nicht.
Vielleicht ist die Motivation deshalb dort nicht so hoch.
Aber wie kann es denn sein? Also es scheint ja keine Herzensangelegenheit zu sein, wie so ein Verbrennerverbot.
So. Also
wie kann das sein, dass es trotzdem geht?
Es war eine Herzensangelegenheit. Man hat sich schon sehr stark dafür eingesetzt, aber man konnte sich am Ende nicht durchsetzen. Und der Hauptgrund ist, wie gesagt, das Ganze ist ein Wettbewerbsvermeidungsgesetz. Und der Hauptgrund ist nicht nur sozusagen die Börsen. Also es hat sich Paris... Ja,
klar, Euronext.
Euronext und die deutsche Börse dafür stark gemacht. Ja. Und zum anderen ist es so, die anderen europäischen Länder haben überhaupt gar keinen Vorteil darin gesehen, gegen den Ban zu kämpfen. Warum? Weil dieses Neobroker-Thema ist ein deutsches Thema. Die großen Neobroker, die jetzt nach Europa gehen und in Italien und Frankreich und den Spaniern und den Niederländern günstigen Aktien-ETF-Handel anbieten, sind Scalable Capital und Trade Republic. Und das war am Ende ein reines Wettbewerbsthema. Die Europapolitiker sozusagen sind für ihre eigenen Länder in die Bresche gesprungen. Nach außen heißt es immer europäischer Binnenmarkt. Auf der Tagesebene ist es ein Kuhhandel gewesen. Ja? Und man hat versucht, man hat einfach eine Chance gesehen, seine eigenen sozusagen Housebroker, seine eigenen Firmen, seine eigenen Monopolbörsen zu schützen vor beispielsweise jetzt Scalable oder Trade Republic, die mit einer Börse München im Rücken und mit den jeweiligen Market Makern jetzt da das Geschäft aufrollen wollen in den Ländern.
Jetzt habe ich die Diskussion ja gesehen.
Warum ist das so wichtig? Ich meine, Euronext, okay, ist ein großer Anbieter, aber das ist jetzt nicht irgendwie
die stellen nicht die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts dar. Warum ist das für Frankreich so wichtig, dass sie jetzt ihren Börsenbetreiber da
hochführen? Naja, nicht nur den Börsenbetreiber, sondern die BNP und Bourse Direct, also ihre lokalen. Und der Wertpapiermarkt ist sehr, 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 sehr lokal. Ja, sehr lokal. Du hast eigentlich in jedem Land. In Italien ist der große Online-Broker Fineco und alle großen Banken in Italien sind italienische Banken. Mhm. Ja, du hast zwar auch die Deutsche Bank da, aber du hast in Intesa, Sao Paulo, der Geldanlagemarkt ist super lokal. Und auf einmal hast du eigentlich historisch fast das erste Mal, dass durch dieses neue Konzept Neobroker und durch diese Regionalbörsen, muss ich ganz kurz nochmal ausholen, auch die gibt es in anderen Ländern nicht. In den anderen Ländern, weil die meisten Börsen sind so entstanden vor 150, 200, 250 Jahren. Und das waren alles zentralisierte Staaten. Vor 200 Jahren gab es Frankreich mit der Hauptstadt Paris und Spanien mit der Hauptstadt Madrid. Wie sah Deutschland vor 200 Jahren aus? Hunderte von Kleinstaaten. Und deswegen, wir hatten ja früher noch viel mehr Börsen. Wir hatten noch eine in Leipzig und eine in Hannover und eine, also überall. Und die haben sich über die Jahre spezialisiert. Und dieses Regionalbörsenkonzept ist eigentlich sozusagen, wenn du so willst, eine historische Sache, die in Deutschland entstanden ist. Und nur diese Regionalbörsen haben diesen alleinigen Fokus auf Retail-Investoren und können deswegen Payment-for-Order-Flow sozusagen ermöglichen. Und in den anderen Ländern hat man einfach, man hat, wenn du französischer Politiker bist, was für einen Anreiz hast du? Die Banken kommen zu dir und sagen, ja. halt mir diese deutschen Neobroker vom Leib. Deine Börse kommt zu dir und die Börsen, die stellen jetzt nicht 80% des Bruttosozialprodukts, aber das sind absolute Schwergewichte. Das sind, in den meisten Fällen sind das schon mit die größten Unternehmen des Landes. Ich meine, deutsche Börse ist weiß ich, 30, 40, 50 Milliarden
Schwergewicht. 30,7 Milliarden, ich habe es mir genau. gerade rausgesucht.
Aber du meinst, die schützen quasi ihren kompletten Finanzplatz, oder glauben sie das
die
zumindest?
Sie schützen ihren kompletten Finanzplatz, obwohl lustigerweise ja oben drauf steht, man will Retail Investor Participation erhöhen in der Europäischen Union. Man will den also die Idee eines europäischen Binnenmarktes ist ja, also irgendein spanisches Unternehmen hat eine bessere Idee, wie man Fenster baut, und dann sollen die sich halt durchsetzen in Europa. Und dann gibt's halt einen Neobroker aus Deutschland, die haben ein cooles Modell, dann sollen die den Spaniern günstigeres Handeln ermöglichen. Die Praxis, also da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv, die Praxis
ihr
ist.
Ihr habt keine Lobby, warum habt ihr nicht zu wenig Geld für Lobby ausgegeben?
Ja, wir haben zu spät angefangen. Am Ende, wir haben viel.
Gibt es eine Lobby für euch überhaupt?
Nö, gibt's nicht. Also am Ende waren das wirklich Christian Hecker und wir, die sich da sozusagen überhaupt den Mund aufgemacht haben. Wir haben keine Lobby. In Deutschland wurden wir schon gehört, aber Deutschland reicht halt alleine nicht. Deutschland hat mehrmals versucht, sich da durchzusetzen, und am Ende kommt es jetzt halt, dass ja auch in Deutschland verboten werden soll. Zwar erst mit einer Ausnahme, erst in drei Jahren.
Da hat sich ja der Kollege Lindner noch gerühmt für, ja, tut mir leid, dass es nicht kommt, aber ich habe eine Ausnahmesituation für euch noch rausgehandelt von 3 Jahren.
Das ist ein Minimalziel, dass man zumindest genügend Zeit hat, sich umzustellen, das Geschäftsmodell breiter zu diversifizieren, auf, also, was ich, Preise sich anzuschauen, dass man das nicht Holter die Polter ist, aber
aber wenn man wissen will, wie diese Idee in Europa ist, ja, wir stellen mal einen Link in die Shownotes, da kann man mal das Video sehen, wo Christian Hecker wie so ein Einsamer da sitzt neben all der deutschen Börse, dann gab's noch den Verbraucherschutzminister, dann gab's Euronext jemanden und noch jemand von Nasdaq Stockholm, auch lustig, dass die waren alle einer Meinung, und der deutsche Börsemensch sagte dann, wissen Sie, wer Payment for Order Flow erfunden hat? Das war Bernie Madoff. Wollen wir, dass wir alle im Schneeballsystem mit Christian hier weggerollt werden? Also ich habe mir die mal angeguckt bei denen. Das sieht sehr putzig aus und sehr lustig. Aber wir wissen schon, Bernie Madoff, das wollen wir doch hier nicht. Und dann war die Moderatorin, die guckte dann auch ganz zufrieden.
Von wem war die denn engagiert eigentlich?
Das habe ich mich auch gefragt.
Die war von Reuters, aber ich habe mir das auch angeschaut.
Diese Moderatorin auch gleich so, Christian Hecker fing an und sagte so, ey, ich habe hier irgendwie so und so viele Millionen Sparpläne und sonst was. Ey, reden Sie nicht über Ihre scheiß Firma, wir wollen hier über Regulierung reden. Man denkt sich so, der war überhaupt nicht bewusst, dass es da wirklich um einen Wert geht, dass da wirklich eine ganz neue Altersvorsorgekultur entstanden ist, die uns möglicherweise vor viel Größerem verschützt. Und der deutsche Börsetyp durfte nur sagen, also ich war früher mal eine staatliche Börse und das war alles ganz toll. Und er tat dann so, als ob er irgendwie hier einen öffentlichen Dienst machte. Und ich dachte mir so, was hast du, Kollege, für die Aktienkultur gebraucht? Und er konnte auch nicht erzählen, warum Xetra die besseren Kurse stellt. Und bei Xetra musst du dann mit irgendwelchen Hedgefonds dich abfinden und als Privatanleger da einen besseren Kurs zu kriegen. Viel Spaß, Freunde. Es konnte überhaupt nichts erzählen, sondern die ganze Zeit nur, ja, weil der Bernie Madoff, der Typ daneben erzählt dann auch was. Der Franzose, der auf dem Panel saß, den wusste man gar nicht, worüber er redet, aber auf jeden Fall muss der Kleinanleger geschützt werden und seine Börse ist schützenswürdig. Also, vielleicht kannst du noch deinen Eindruck von diesem Panel schildern. Es war wirklich völlig absurde Geschichte, und ich denke mir so, wenn ich so denke, und Handeln und Haften und diese Selbstverantwortung für den Handeln den Leuten so abnehme, da habe ich ja irgendwann so einen Staat, wo ich alle bemuttle und irgendwie, keine Ahnung, wo wir dann irgendwie wieder einen Sozialismus zurückbekommen.
Also es ist wirklich lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe mir das auch angeschaut und ich brauchte aber 3 Anläufe, weil es war physisch schwer zu ertragen, sich das anzuschauen.
Ja. Ja, ja, gut, das ist für dich jetzt schwer zu ertragen.
Weil es wirklich, ich sag dir, also klar, wir kämpfen natürlich jetzt, also wir kämpfen für Anleger, aber natürlich auch für unser Businessmodell. So, das ist klar. Aber es war wirklich, was du gesagt hast. Also Madoff stimmt überhaupt nicht, was er da erzählt. Und der Gag ist ja, er sitzt da neben diesem Nasdaq-Typen, wo der Madoff tatsächlich ja Aufsichtsratsvorsitzender für mehrere Jahre war. Ne? Das wird ja so ein bisschen vergessen. Also, und dann werden so Begriffe einfach komplett falsch dargestellt. Dann sagt er immer so, ja, was wir gerade erleben in Europa oder auch in Deutschland ist die Fragmentierung des Kapitalmarktes. Ein anderes Wort für Fragmentierung ist Wettbewerb. Ja, also wenn du nicht nur sozusagen die deutsche Börse hast, sondern mehrere, der Wettkampf unter den Ausführungsplätzen, dann ist das, ja, Fragmentierung. Fragmentierung hört sich dann sofort, ah, das fällt ja in 1000 Stücke, das ist schlecht. Nee, das ist ein anderer Begriff für Wettbewerb. Die Journalistin ist ihm überhaupt nicht ins Wort gefallen. Nee. Ja. Und es war wirklich schwer zu ertragen. Es war wirklich.
Hast du verstanden, was der Euronext mal uns erzählen wollte? Vielleicht kannst du das noch mal erzählen. Nee, ich habe ihn auch nicht verstanden. Er hat in Englisch gesprochen, das war, keine Ahnung.
Police Academy war Englisch, ja. Also wirklich, es war so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, es war wie so eine Episode aus House of Cards. Und deswegen meinte ich, war ich vielleicht früher ein bisschen naiver. Also, weil das ist wirklich so ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen, so ein schmierlappiges Lobbygequatsche gewesen. Also, dass ich mit, aber vielleicht muss man es so machen, weißt du, vielleicht haben wir auch den falschen Weg. Wir haben ja versucht, höflich den Leuten das zu erklären. Die denken, ja, okay.
Und Christian Hecker ist auch höflich geblieben, hatte sogar Krawatte angelegt, war dann sogar der fast am spießigsten noch gekleidetste von allen und ist trotzdem nicht erhört worden.
Ja,
und das wurde so ein bisschen wie der Kleine, ach komm, Kleiner, ja, dass du überhaupt hier sitzen darfst, das ist, ich weiß auch nicht warum, wer hat den hier eingeladen, so war das.
Nö, man hat schon gemerkt, das ist schon die Brüsseler Blase unter sich gewesen, die da so gesprochen hat. Und der Gag ist ja, so, jetzt sitzt der Hacker da und verteidigt natürlich auch Trade Republic und ich hätte das Gelbe verteidigt, so, das ist jetzt das eine. Aber wer überhaupt nie gefragt wird, von keinem, ist der Kunde, ist der Konsument.
Ja, der hat ja keine Anleger. Ahnung.
Der muss ja
beschützt werden.
Der muss geschützt werden. So, und jetzt kommt's. Jetzt ist das Ganze mal raus. Vielen Leuten war das gar nicht so bewusst, weil die waren gar nicht so drin im Thema. Irgendwann wurde mal gesagt, da ist was am Horizont, mal gucken, ob das kommt. Was weiß ich, ja. Was sollte schon alles angefasst und verboten werden? Sommerzeit wollten sie mal verbieten. Oder irgendwie, man kann nicht immer allem folgen.
Stimmt das eigentlich mit der Sommerzeit?
Jetzt ist das Ganze so ein bisschen, jetzt ist das Ganze auf einmal auf dem Tablett. Und jetzt, ich meine, geh mal auf Social Media. Einhellige Meinung der Leute, von Leuten auch, die Ahnung haben. Ne? Also, warte sich, ob es jetzt Finanzjournalisten sind wie ihr, Christian Röhl sagt, sag mal, das kann ich ja wohl überhaupt nicht glauben, was hier passiert. Und Privatanleger gehen hin und sagen, sag mal, wer hat das denn hier für uns entschieden? Wir sollen hier vermeintlich geschützt werden. Ich sag mal, ihr, das ist gegen unsere Interessen. Ja? Wer hat sich das denn ausgedacht? Und meine letzte Hoffnung ist, dass die Leute da ein bisschen aufwachen. Sie müssen vor allem aber in den anderen europäischen Ländern aufwachen und dann halt mal, was weiß ich, an Ursula mal schreiben, an ihren Europa-Abgeordneten mal schreiben und sagen, Leute, das ist ein Wettbewerbsvermeidungsgesetz, was ihr hier aufbaut. Ja? Und es trifft am Ende die Privatanleger. Und das ist meine letzte Hoffnung, dass die Leute so ein bisschen aufwachen. Und es ist ein totaler Backroom-Deal.
Ist also, das denn eigentlich schon groß genug? Seid ihr in Europa schon groß genug? Also hier in Deutschland könnte ich mir vorstellen, hier haben wahnsinnig viele den Vorteil der Neobroker erfahren als Kunde, so jeden Tag. Und weil du sagst, ihr seid in Europa, ist da denn eine Masse an Kunden, an Anlegern?
Noch nicht groß genug. 90% der Kunden sind noch in Deutschland.
Weil dann wird's ja schwierig.
Wir sind ja letzten Sommer erst so richtig in die anderen Länder gegangen, auch mit Werbung. Und deswegen, das ist das große Problem.
Aber jetzt sagen viele, na gut, eine Aktienkultur, wenn die davon abhängt, dass es das Handeln nichts kostet, das kann keine gute Aktienkultur sein. Sachen kosten halt was.
Sie kosten halt bloß weniger.
Genau. Ja. Was sagst du den Leuten, die sagen, ey, eine Order 99 Cent, das ist ja völliger Blödsinn. Wenn das dann demnächst vielleicht 3 Euro kostet oder lass es 4 sein, dann ist doch auch okay. So. Eine Aktienkultur, die nur 99 Cent kostet, die ist halt nichts wert. Das ist so wie wenn du sagst, ja, wenn ich zum Discounter gehe und da was kaufe, was billig ist im Vergleich zu anderen, dann kann das ja nicht gut sein. So. Was sagst du denn diese Argumentation?
Ich sage, das ist eine sehr bevormundende Argumentation und sie trifft vor allem die Kleinen. Weil ein großer Anleger, Ja, und damit meine ich jetzt gar nicht den Millionär oder Multimillionär, aber jemanden, der auch mal eine 20.000 Euro Order macht oder so, für den ist das tatsächlich wohl egal. Es ist für die kleinen und vor allem für die jungen Anleger doof. Kostenlose Sparpläne. Ein Sparplan 25 Euro sich schon mal als Schüler oder als junger Student oder eine Ausbildung abzustottern pro Monat, ja, oder 30 Euro. Und den dann sozusagen mit geringsten Kosten, wo du wirklich dann nur noch den Spread von ein paar Basispunkten hast, nicht ganz kostenlos, aber wie gesagt, sehr gering. Wenn das halt nicht mehr möglich ist, trifft es genau die, die man früh in den Kapitalmarkt bringen will. Oder mal eine Einzelorder zu machen, wenn ich sage, Mensch, da zeichne ich jetzt mal mit, das will ich mal ausprobieren, für 50 oder 100 Euro oder ein paar hundert Euro. Mhm. Da macht es einen Unterschied, ob das 99 Cent kostet oder 3 oder 4 Euro. 3 oder 4 Euro ist immer noch nicht viel Geld. Und wir werden auch, ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft, ja, egal wie das finale Gesetz dann aussieht, immer noch günstiger, deutlich günstiger sein werden als die klassische Konkurrenz. Ja? Aber es macht für die kleinen Anleger und für die, die gerade neu starten, für die Jungen, für die macht es einen Unterschied. Ja? Und die schmeißt man hier unter die Räder. Hm.
Was wird es ungefähr dann kosten? Hast du eine Idee, was man dann dafür berappen muss? Mein Xetra hast ja schon gesagt, 3,90 Euro ist die billigste Gebühr, plus nochmal einen Euro, keine Ahnung, was war der Euro noch, wofür gab es den?
Ja, da muss ich jetzt sozusagen, also was wird es kosten? Da muss ich kurz nochmal ausholen, ja, weil es hängt von verschiedenen Sachen ab. Payment for Order Flow ist jetzt nur das eine. Ja. Es gibt noch ein paar Sachen, es droht noch mehr Ungemach.
Kickback von ETF-Anbietern.
Payment, dann gibt es das Consolidated Tape, da soll jetzt so ein Tape eingeführt werden, wo wieder die Börsen, die großen Börsen für bezahlt werden sollen. Wenn das verpflichtend gekauft wird, müssen wir das auch auf die Kunden umlegen. Und das Letzte, was jetzt kommt.
Wie, wenn ihr dann Consolidated Tape ist, dass jeder seine Zahlen meldet und dass man dann irgendwie einen guten Überblick hat, was Best Price ist, richtig?
Habe ich richtig,
das
so richtig
verstanden?
Genau.
So. Und dann müsstet ihr dafür bezahlen, dass ihr, also Consolidated Tape wäre dann verpflichtend für alle? Also ihr müsstet das dann auch anbieten?
Unter Umständen, das ist die genaue Gesetzgebung noch nicht raus.
Aber unter Umständen. Und dafür würdet ihr dafür dann an die großen Börsen auch noch 5 Euro zahlen müssen. Und die würden wir natürlich, weil ich dann bei dir Kunde bin oder
wer auch. Musst du umlegen. So. Und da sozusagen bleibt jetzt abzuwarten, wie sieht es genau aus, wird es wirklich verpflichtend sein, aber da drohen sozusagen wieder weitere Kosten für Privatanleger, wo du ja jetzt schon Realtime-Kurse bei uns sozusagen kostenlos kriegst. Mhm. Und das Letzte, was jetzt kommt, das ist die sogenannte Retail Investment Strategy, RIS, am Horizont. Und da passiert jetzt also wirklich was, das ist wie eine Comedy-Veranstaltung, was hanebüchen ist. Und zwar der große Aufschlag, der gemacht wurde von Verbraucherschutzorganisationen und auch von vielen Politikern, war, die sogenannten Zuwendungen, diese Inducements zu verbieten. Ja? So. Und vor allem im Beratungsgeschäft. Und da, das kann ich total nachvollziehen und da bin ich sogar dafür. Das klassische Geschäft, was sich deine Mutter geht in eine Filiale und kriegt im schlimmsten Fall noch nicht mal
einen DK-Fonds.
DK-Fonds, 5% Aufgeld und 2% laufend, wo der am Ende sich trotzdem nur wie ein ETF verhält und der Bankberater kriegt hintenrum dann 1% bezahlt oder noch
und
schlimmer.
Und das laufend.
Noch schlimmer.
Jahr für Jahr muss man dazu sagen.
Genau, Jahr für Jahr.
Bestandsprovision heißt
noch
das.
Noch schlimmer, fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung. Ja, da zahlst du nämlich 5, 6, 7% deiner lebenslangen Beitragssummen, zahlst du allein an den Berater. So. Und das wollte man einschränken.
Da muss man auch Jahr für Jahr zahlen. Vielleicht muss man das auch noch den Leuten sagen. Also auch wenn ihr eine Haftpflicht habt, wenn ihr eine andere Versicherung habt, da müsst ihr Jahr für Jahr eine gewisse Provision an euren. Da gibt es das nämlich auch. Das ist nicht. Muss man die Leute, die meisten Leute wissen ja gar nicht, oh, ich habe eine Haftpflicht abgeschlossen oder ich habe eine Krankenversicherung abgeschlossen oder ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen. Da muss man Jahr für Jahr, das ist nicht nur einmal die Gebühr am Anfang, sondern Jahr für Jahr eine Bestandsprovision. So, erzähl weiter.
Genau. Und da geht es nicht um Basispunkte. Ja, wie bei ETFs, sondern da geht's um richtig dicke Prozentpunkte. So. Und auch das sozusagen dieses damit aufzuhören, sozusagen, du gehst in eine Bankberatung, da sitzt ein Berater, nein, das ist ein Produktverkäufer, das ist kein Berater. So. Und das sollte eingeschränkt, das sollte verboten werden. Und damit ist man aber nicht durchgekommen. Und auf was man sich dann geeinigt hat, ist das Folgende, dass man sagt, okay, die normale Beratung, da gibt's weiter Kickbacks, damit der Berater bezahlt werden kann. Ja, der will ja auch einen schönen Urlaub machen. Was wir dann aber verbieten, ist Zuwendungen, also Zahlungsströme von zum Beispiel Produktanbietern, ETF-Anbietern, Fondsanbietern, die an Execution Only, also ein Online-Broker fließen.
Also ja? Kickbacks für Selbstentscheider. Also Selbstentscheider
sind schon wieder die. Ich nenne mal ein Beispiel. Also wo kriegen wir da Geld? Wir haben bestimmte Produktpartner, also was weiß ich, beispielsweise jetzt mal ein iShares oder so.
Ist ja bei euch auch Anteilseigner.
Ja, genau, der ist auch ein Anteilseigner, aber selbst wenn da keiner wäre, kann auch irgendwelche anderen Beispiele nennen.
Genau.
Ja, so. Okay. Da kriegen wir einen Marketingzuschuss. Warum? Weil wir bauen eine neue Investmentplattform auf. Wir bauen sozusagen, es kostet ja auch alles
Geld. Okay, ich mache jetzt, ich muss gleich mal sagen, 0,2% hat der MSCI World von iShares. Wie viel kriegt ihr davon zurück, als dass ich das bei euch, dass die von euch die Kohle kriegen,
dass ich einen Sparplan mache? Das ist meistens gar nicht sozusagen so einzeln, sondern du machst eher so eine Pauschale. Du sagst, pass auf, so ein bisschen wie ein Supermarktregal, die sagen, ich habe hier Regale und du willst jetzt manchmal auch ein neues Produkt einführen. Pass auf,
Listinggebühr.
X Euro pro Jahr, jetzt mal die nächsten beiden Jahre, du machst auch, weiß ich, ein neues Produkt und wir bewerben das dann. So.
Okay.
Und bei uns ist so, wir sind ja, du kannst ja alles mögliche, du kannst auch einen Vanguard-Fonds kaufen, da gibt's nichts. Aber die anderen Sachen sozusagen, die werden beworben, da kriegen wir einen Zuschuss. Warum? Weil diese großen, das auch Fondsgesellschaften und so, die sagen halt, da entsteht ein neuer Vertriebsweg, das spricht neue Anleger an, so jüngere, die wir noch nicht haben. Ja. Und das wollen wir mit aufbauen und deswegen geben wir euch Geld. So. Und dieses Geld, das verteuert die Finanzprodukte aber nicht, sondern das zahlen die aus ihrer Tasche, auch aus ihren Marketingbudgets. Das steckt aber sozusagen, das steckt nicht in den Produkten, das ist kein Aufgeld oder das steckt nicht in diesen Lebensversicherungsprodukten drin. Das ist eine Zuwendung, die uns überhaupt ermöglicht, das so günstig anzubieten. Und das soll jetzt verboten werden. Also die teuren Zuwendungen, die eine Falschberatung, und die Leute können ja selber entscheiden. Du kannst ja bei uns hingehen und sagen, weißt du was, ich stelle mir die Aktien selber zusammen, dann gibt es gar kein Finanzprodukt. Ja. Du kannst sagen, ich kaufe einen ETF und du kannst sagen, ich kaufe einen Fonds, das kannst du komplett selber überlassen. Das soll sozusagen aber eingeschränkt werden und die Bankberatung, wo du läufst in die Sparkasse und dann ist vorher schon klar, dass du mit dem Dekafonds nach Hause läufst, ja, weil das ist nämlich die Fondsgesellschaft hinter, genau wenn du in die Volksbank läufst, ist vorher schon klar, dass du mit einem Union-Fonds nach Hause
läufst. Aber der Uni Global ist wenigstens einer, der hat wenigstens den großen Markt outperformed. Das wollte ich sagen. Da muss ich jetzt mal eine Lanze, das ist auch mein Riester-Fonds, deswegen kenne ich den gut.
Genau, so. Aber das soll sozusagen weiter erlaubt sein. Ja. Und Zuwendungen für die sogenannte Execution Only, also wo die Leute sagen, das soll verboten werden.
Aber wie kann das denn gehen? Also ich kann da noch ein Erlebnis schildern. Der Christian Lindner war auf dem Jahresempfang der Deutschen Bank und da wurde er natürlich auch gleich nach dieser Geschichte gefragt. Und da sagt der Christian Lindner, ja, da werde ich mich für stark machen, dass diese Kickbacks bei euch bleiben. Und sagte dann auch noch, also auch eine wirre Idee, denn wenn es das nicht mehr gäbe, dass die Versicherung, dass es da Provisionen gibt, dann würde auch der normale Mensch keine Haftpflichtversicherung mehr haben, weil es dann die Beratung nicht mehr gäbe. Der Mensch wüsste dann gar nicht, dass es noch eine Haftpflichtversicherung gibt. Das war die Argumentation. Ich dachte so, ey, was erzählt der? Also auch da war irgendwie, selbst wenn ein liberaler Mensch irgendwie so eine Idee hat, das hat mich irritiert. Gib mir vielleicht Idee, was ist denn da, warum kann er das verhindern und das andere verhindert er nicht? Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Dann das war alles am Ende auf EU. Ich glaube, er will auch nicht, dass sozusagen Zuwendungen für Execution Only verboten werden. Bloß, das ist wieder in Europa, ist das so ein Minimalkompromiss jetzt gewesen. Ja, okay, Zuwendung so ein bisschen was müssen wir schon verbieten. Ja, also es kann jetzt nicht sagen, dass gar nichts verboten wird.
Aber warum ist es immer beim Selbstentscheider? Warum ist immer der Selbstentscheider
dran? Weil er keine Lobby hat, das ist doch klar.
Es soll jetzt auf dem Rücken des Selbstentscheiders ausgetragen werden. Vielleicht kann ich aber eine Lanze sozusagen, was der Christian Lindner da gesagt
hat,
doch nochmal bringen. Ja, was ich sagen, obwohl ich jetzt da gerade die großen Argumente gemacht habe, dass ich Zuwendung auch nicht gut finde, am Ende, und das passt zu dem, was ich auch am Anfang gesagt habe, ist, man kann die Leute schon auch noch dann selber entscheiden lassen. Du siehst ja, also wenn du niemand zwingt dich, in eine Beratung, in eine Bankfiliale zu gehen oder zu einem Versicherungsberater zu gehen. Du kannst dich auch ein bisschen aufschlauen und sagen, weißt du was, wenn da ein Berater sitzt, ja, mit einer schönen Krawattennadel, ja, da kostet das Finanzprodukt mehr, als wenn ich ein Brokerkonto aufmache und mir selber die Aktien und ETFs kaufe. Ja? Und man kann den Leuten schon zutrauen, dass man, und sie lernen das auch über die Zeit. Die Finanzpresse hat es schon in den letzten 10 Jahren geschafft, ihnen zu sagen, pass auf, du brauchst nicht einen gemanagten Fonds, du kannst eine sehr gute Performance auch mit viel geringeren Gebühren, indem du einfach dir 2, 3 ETFs kaufst und den Leuten letztendlich die Freiheit zu überlassen. Ja? Die Freiheit zu überlassen, zu sagen, weißt du was, wenn ich mich da in eine Bankfiliale gehe, mich da beraten lassen will, dann muss mir schon vorher klar sein, es ist ein teures Produkt. Vielleicht macht man die Transparenzregeln noch stärker, dass man sagt, pass auf, das kostet
wirklich. Aber die Leute fragen ja gar nicht nach. Dass du die Kosten aufgeschlüsselt bekommst, das ist ja schon längst Gesetz. Und wenn du dann mal nachfragst, ja, wer hätten da überhaupt nachgefragt, wie die Kosten aussehen? Ja, das Blatt haben wir denen mitgegeben, wollen sie aber nie wissen.
Genau.
Also die Leute wollen es ja auch gar nicht wissen. Jetzt soll man sagen, aber wie geht denn das zusammen? Warum?
Dann kann man vielleicht vielleicht über Preisdeckel einziehen können. Sache muss ich trotzdem noch sagen. Am Ende des Tages, die da gar nicht nachfragen, das sind dann in Anführungsstrichen vielleicht die komplett Ahnungslosesten, die würden auch nie euren Podcast hören, ne? Weil der Podcast, der hört, ist ja schon so viele Schritte weiter. So. Aber für die ist es, ja, und ich bin überhaupt gar kein Verfechter von hohen Provisionen, wie ich schon hoffentlich heute klar gemacht habe, für die ist es dann aber doch noch besser, in einem teuren Fonds zu hocken, der 2% pro Jahr nimmt,
als gar nichts mit dem Geld zu machen. Da hast du recht, da gebe ich.
Also meine Mutter hat sich zum Beispiel so ein Ding, noch bevor ich geboren wurde, hat die sowas, ne? Renten, das war trotzdem am Ende des Tages, also es war ein Scheißprodukt, sie hätte lieber ein Aktienportfolio besitzen müssen, aber es war ein besseres Produkt, als das zu machen, was dann die größte Anlageklasse in Deutschland ist, nämlich das Nichtstun. Weil durch Nichtstun geht jedes Jahr 1, 2, 3 oder 4 oder jetzt mittlerweile sogar 4-5% deines Geldes weg.
Die größte Anlageklasse Nichtstun, das gefällt mir sehr gut. Ja. Das ist eine sehr schöne Formulierung.
Und dieses Ganze muss man betrachten und am Ende jetzt lustigerweise oder traurigerweise soll jetzt diese Retail Investment Strategy zielt darauf ab, ausgerechnet den Bereich, wo die günstigsten Konditionen geboten werden, wo die Leute am freisten sind, den weiter zu beschneiden und unter Umständen dadurch die Kosten weiter. Also du hast ja gefragt, wie sieht es mit Kosten aus? Und meine Antwort ist, es hängt davon ab, was jetzt noch alles kommt. Ja? Natürlich ist es auch eine Business-Entscheidung von uns zu sagen, wie viel schlucken wir und nehmen auf unsere Kappe, um dann weiterhin den günstigsten Preis
noch was,
zu zeigen.
Könnt ihr denn noch was schlucken? Seid ihr jetzt, wo ihr jetzt sagt, so wie wir das jetzt machen, wenn wir es noch ein bisschen skalieren, dann haben wir da so einen großen Gewinn, dass wir da noch ein paar Basispünktchen rüberreichen können? Oder seid ihr schon so, dass es schon so, weil er so kompetitiv ist, ist da eigentlich nicht mehr viel zu machen?
Also es ist schon engmagig, es wird immer dünner. Ja. Nichtsdestotrotz, ich meine, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber wir haben natürlich einen großen Vorteil. Wir hocken auf total moderner Technologie, das haben wir alles erst in den letzten Jahren gebaut. Viele von unseren Konkurrenten hocken auf 30, 40 Jahre alten in COBOL programmierten Systemen, das ist viel teurer. Und die Nummer zwei, es muss halt im Gesamtkontext muss es passen. Ne? Man kann jetzt auf einmal wieder Geld mit Zinsen verdienen. Ja? Wir haben eine Membership-Fee, die benutzen bei uns viele. Und wir müssen am Ende eine Mischkalkulation machen und draufschauen und sagen, was wollen wir uns leisten? Oder müssen wir, hängt natürlich auch vom Wettbewerb ab, was macht der Wettbewerber? Ja? Wenn nur wir einen Preis anziehen und die anderen nicht, dann ist das... Ja,
Gefangenen-Dilemma, man kennt
wir
das.
Wir müssen am Ende schauen, was können wir uns leisten, weil wenn du einen teuren Preis draufschreibst, wird Marketing auch wieder ein bisschen teurer. Ja, und das in diesem Gesamtkontext muss abgehen.
Aber gibt da mal eine Idee, was es kosten könnte.
Also, wenn ich jetzt beispielsweise, also es kann schon sein, dass ein Trade dann nicht mehr 1 Euro kostet, sondern dann halt wirklich 2, 3 oder 4 Euro.
Aber dann ist dann beispielsweise die Aktiensparplan-Idee
und tot. Die Aktiensparpläne kaputt. Nicht mehr umsonst sind, sondern die halt 50 Cent oder 1 Euro kosten.
Ja, dann ist es ja irgendwie, wenn ich jetzt meine 50 Euro, die ich jeden Monat in Nvidia packe. Also das ergibt wirklich nur Sinn, wenn es quasi gratis ist, so wie jetzt.
Und nur den Spend sozusagen, oder die Monatsgebühr.
Genau. Ja. Mit einem Euro, dann ist sowas
lohnt nicht mehr
so. Das lohnt nicht mehr so richtig.
Und die ETF-Sparpläne, ist das dann auch tot, also kostenlos?
Ja, also tot, sie würden halt was kosten, verboten werden, würden ja nicht ETF-Sparpläne, aber die Leute müssen sich dann überlegen, macht das noch Sinn, ja? Und dann, wie gesagt, 50 Euro in
und der 1 Euro ETF-Sparplan, den gibt es nicht mehr. 1 Euro, genau, 1 Euro ETF-Sparplan, den es ja jetzt schon gibt, gut, das ist natürlich eher so ein Witzprodukt, aber das gäbe es dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
Nö, der 1 Euro, der ist unmöglich. Ich meine, der 1 Euro ist ja nur, um zu symbolisieren, wie tief die Schwellen sind. Keiner macht wirklich 1 Euro. Es gibt aber welche, die machen 10 Euro oder 15 oder 20 Euro. Das gibt's
schon.
Ja,
aber ist doch cool, um anzufangen. Ja. Ich meine, ich hab ja wieder einen Kurs dieses Jahr an der Uni und sag so, und dann sagen die, ich habe doch kein Geld, ich warte doch erst mal ab, bis ich was verdiene. Sag ich, nee, Leute, ein 20 das wird er wohl haben oder 25, dann gucken die alle, was, so billig ist das schon? Ich sage, ja, so kann man anfangen und so lernt man, wie man reinkommt. Und so lernt man auch mal Börse zu sehen, wie es funktioniert und mal zu sehen, oh, kann auch mal abwärts gehen. Ja, kann auch mal abwärts gehen. Das ist faszinierend. Und dann gibt es aber ja noch die weitere Idee, dass man den Kleinanleger gar nicht mehr alleine richtig loslaufen lässt, sondern dass man vielleicht eine Beratung zwangsverpflichtet macht, damit man den Leuten auch fragt, weißt du auch wirklich, was du hier gerade tust? Was kann da noch passieren? Das ist ja auch noch so eine Idee, dass der Selbstmündige da nochmal an die Kette gelegt wird und jedes Mal gefragt wird, weißt du, was da passiert und gegebenenfalls nochmal eine Beratung von euch kriegen muss.
Ja, also in dieser Retail Investment Strategy, da sind auch viele gute Sachen drin. Ne? Das grundsätzliche Ziel ist ja, man will es den Leuten ja besser machen, aber ich glaube, es verfehlt manche Sachen. Und eine weitere Sache ist, sogenannte Suitability und Assessment Kontrollen sollen verschärft werden. Das bedeutet, ganz platt gesagt eigentlich, du kannst nicht einfach ein Brokerkonto aufmachen und sagen, weißt du was, heute kaufe ich mir eine Einzelaktie und oder in den ETF oder sich oder eine Einzelaktie mit Hebel, noch schlimmer, ja, sondern da wird genau hingeschaut vorher, da wirst du erstmal abgefragt, wie sind deine Lebensanstellungen, wie ist deine Risikotragfähigkeit, um erstmal zu schauen, erlauben wir das dieser Person überhaupt? Ne? Und ja, das ist sozusagen.
Also, ich würde jetzt mache ich hier wieder eine App auf, weil wir wollen ja auch mal die Konkurrenz sehen. Ich nehme jetzt mal eine Trade Republic App. Habe ich auch. Ich bin nicht nur bei Scalable Kunde. Und jetzt müssen wir einfach mal einen Trade machen und du wirst mir einfach sagen, was passiert dann anders? So, wo ist hier meine Trade Republic? Wir wollen ja mal hier live auch den Leuten was mitbringen. Und wir wollen ja nicht nur. Hier einen, wo habe ich denn jetzt hier? Jetzt, ach Gott. So. Jetzt gucke ich mal. Jetzt habe ich hier 1000 Sachen offen, aber nicht das, was ich habe.
Bist du klar mit dem Smartphone heute?
Ich komme klar. Ja, hey Boomer, kommt für klar? Ja, komm ich. So, jetzt haben wir die hier offen. So, geht auf.
Boah, dauert das lange bei dir.
Ja, guck mal. Ja? So, also jetzt haben wir die hier offen. Es ist jetzt kein großes Konto, was ich da habe, aber ich habe jetzt ein Konto. Und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt sieht man hier die Positionen, die ich habe. Und jetzt könnte ich was kaufen. Jetzt will ich, sage ich mal einfach, was wollen wir heute kaufen? Ihr seht schon. Was willst du sagen?
Tesla.
Da denkst du doch sonst auch nicht so lange.
Nee, Meta, die machen jetzt den Twitter-Konkurrenten. Da schalten sie dir, schieben sie
schnell,
die
Insta-Leute. Ich hab nur 41 Euro, dafür muss ich mal schnell was einzahlen, dann machen wir schnell.
Du kannst ja fractional.
Ah nee, wir machen hier mal schnell irgendwie, jetzt gebe ich sogar was aus. So, gehen wir mal, aber Apple Pay kostet da neuerdings, das nervt. So, okay,
also ja, siehst du eine weitere Einkommensquelle. Da wird man, in diese Richtung wird man gedrückt jetzt hier.
Ja, ich finde das auch mies, dass ich habe 500 Euro draufgeladen und muss 505 zahlen. Also Christian, das ist Mist. So, das wollte ich nochmal kurz sagen. Jetzt muss ich die 5 ja irgendwie wieder reinholen. So, aber was kaufen wir jetzt für eine Aktie? Was passiert jetzt, wenn ich...
Jetzt kaufst du Meta.
Hab ich schon.
Hast du schon.
Okay, machen wir irgendwas anderes?
Ja, hast du eine andere Idee? Du hast ja eigentlich alles.
Noch eine andere Idee?
Siemens Energy hast du auch schon. Das hätte man sich nicht einsteigen können.
Gut. Na gut, ich gebe Siemens trotzdem noch einen Meter. Okay. Also,
hast du ASML schon?
Habe ich auch schon.
Ach Gott.
Was haben wir denn noch nicht? Ich habe noch nicht Alphabet. So,
nehmen wir mal Alphabet. Doch nehmen.
Aber wenn, ich meine, vielleicht richtig. Werde ich disruptiert. Egal. So, jetzt haben wir die jetzt. Jetzt sehe ich die hier und könnte einfach beim Christian draufklicken, kaufen. Und damit wäre ich durch. Und was passiert aber jetzt, wenn jetzt diese Retail-Richtlinie kommt?
Genau.
Also ich wäre jetzt auch hier und was würde jetzt passieren?
Also die genaue Ausgestaltung, muss ich dazu sagen, die ist jetzt noch nicht bekannt, aber so wie sie es aus den Texten liest, würde jetzt erstmal vorgeschaltet werden, kannst du dir sozusagen überhaupt das Risiko tragenmäßig tragen, jetzt einen Einzeltitel zu kaufen. Wie, dann würde, also es werden vor allem erstmal Fragen vorgeschaltet werden.
Ja.
Du willst jetzt hier 1.000 Euro kaufen. Ja. Wie viel Geld hast du überhaupt? Was für einen Anteil dieser 1.000 Euro in deinem Gesamtvermögen macht das überhaupt? Weil wenn du nämlich nur 2.000 Euro hast, dann kannst du ja nicht 50% in diese Aktie stecken. Das wird dir dann sozusagen schon nicht mal mehr freigeschaltet. Das ist nicht suitable. Das ist nicht sozusagen angemessen.
Okay.
Ja? Dann wird gefragt, wie lang ist denn überhaupt dein Anlagehorizont?
Aber der weiß doch gar nicht. Der weiß ja gar nicht. Ich habe jetzt da 500 Euro drauf. Der weiß ja gar nicht, was ich sonst für Geld habe. Nee,
das wird abgefragt.
Also das müsste ich dann
angeben. Das ist in der normalen Bankberatung ist das heutzutage auch schon so. Da wirst du abgefragt, wie viel Geld hast du, was für ein Anteil dieses Geldes, was geht's jetzt hier?
Okay.
Wie lang ist dein Anlagehorizont? Dann kommt raus, vielleicht so lang kannst du ja gar nicht
mehr aussitzen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so vielleicht muss man sich das auch mal klar machen. Aber gut,
muss man sich klar machen. Aber das, das wird sozusagen alles. Also es wären schon einfach auch von der User Experience, ja. Und dann unter Umständen, wenn das falsche Ergebnis rauskommt, einfach auch ein harter Stopp, es werden Hürden eingebaut. Warum lässt man die Leute das nicht selber entscheiden?
Ich habe das neulich bei meiner Deutschen Bank, da wird das jetzt schon so gemacht, da gibt es schon 50 Fragen. Haben Sie die Risikobelehrung? Sie wissen schon, als ich hier gezeichnet habe, meine Nucera, da wurden noch 5 Mal und Sie wissen schon, dass wir da auch 3 Euro Gebühren nehmen und Sie wissen auch, dass, das ist, für den kriege ich ja auch 100 Briefe immer jede Woche, obwohl es hat ein bisschen nachgelassen. Das wäre dann so, was ich da erlebe, das wäre dann auch bei euch dann so.
Ja, das wäre bei allen Brokern so. Ne? Also das, wenn das durchkäme, ist das eine Europagesetz, musst du einführen.
Okay, jetzt mache ich einfach mal, sage ich kaufen, oder? Wir kaufen jetzt mal eine Aktie. So, wie viel wollen wir kaufen? Eine.
Bei welcher Aktie sind wir jetzt?
Wir sind bei Alphabet. Die kostet, sagen wir mal, kaufen wir 3, oder? 3. Zack.
Guck erstmal, was die kostet.
Was haben wir hier für ein Spread? Oh, hier gibt es gar keinen Spread angezeigt.
Ja,
was ist denn da los beim Christian?
Er müsste den vorher, zeigt er den.
Hat er nicht. Hier, gucke, pass auf. Da wird 3 Stück. Hier habe ich Alphabet. Schau mal. Und jetzt gehe ich hier drauf.
Ah, nur den Kaufkurs?
Ja, ich habe den Kaufkurs. Ich mache 3, mache Klick. Ich sehe, was es kostet. Jetzt könnte ich hier oben noch drauf gehen, könnte sagen, ich will noch einen Market Order. Ich könnte jetzt noch sagen, ich will hier eine andere Order draus machen. Das geht auch noch, aber irgendwie so richtig. Jetzt mache ich einfach nur kaufen und das war's. Dann muss ich sagen, dann muss vielleicht die EU mal ran und sagen, Christian, sag mal, was hier der Spread ist. Oder? Mache ich kaufen. Klick. Market Order erstellt. Und das war's. Fertig. Also wenn ich es im normalen Modus mache, muss man wirklich sagen, da könnte es noch mehr Transparenz geben.
So, das kannst du jetzt mal bei Scalable machen.
Jetzt macht er das auch noch. Wir sind hier live. Gucken wir uns das mal an.
Alphabet.
Ja. Ich habe 110,38 bezahlt. Vielleicht kannst du sagen, was du bezahlst. Wenn du jetzt einen günstigeren Kurs hast, dann gibt's ja Rangelei 110? Am Tisch. 110,38 Euro. Jetzt machen wir gleich mal, ob es wirklich Best Price ist.
Wo steht sie jetzt?
110,40 mittlerweile. Ich habe schon 2 Cent gewonnen gerade.
Ach so, das wird ja als Bit aber abgezahlt.
Oh, jetzt 110, ja, genau.
Ja, okay, bewegt sich jetzt. Also unser ist Bit 110,40 auf 110,52 Kauf. Hier bei uns kriegst du den Spread sozusagen angezeigt. Es kann natürlich sein, dass er sagt, okay, du hast sie noch nicht gekauft.
Ja.
Deswegen kriegst du nur den Offerpreis angezeigt. Jetzt besitzt du sie, jetzt zeigt er dir einen Mit- oder Bitpreis. Aber scroll mal nach unten. Ey, der Spread wird angezeigt.
Jetzt haben wir unten... Jetzt bin ich schon, das ist das Doofe immer, dass man immer zum einen Preis zahlt und zum anderen angezeigt wird. Deswegen bin ich jetzt schon mit meiner Order 0,4% im Minus. Das ist der Spread nämlich.
Mhm.
Das ist immer, jeder ärgert sich immer, wenn er gekauft hat und gleich am Anfang im Minus, das liegt an BitAsk. Da haben wir das auch mal erklärt und dann wissen wir es. Und das
wäre. Ach, guck mal, doch, guck mal, wenn du runterscrollst. Also, jetzt, wie gesagt, ich muss ja jetzt nicht für die Konkurrenten Werbung machen, aber wenn du runtergehst.
Aber er hat die App auch drauf bei sich. Ja, das finde ich schon mal gut.
Dann bist du auch das, Kunde? Ja, klar, musst du dir beides an. Da zeigt er dir Geld, zeigt er dir Brief, zeigt er hier, das zeigt er alles an.
Hat er beim Kaufen bei mir aber nicht Dividenden. Gemacht. Dividenden. Ja, der hat wunderbare Daten, aber nur wenn du sie hast dann. Aber wenn du sie gekauft.
Na, ich glaube, sie haben es ein bisschen einfacher gemacht. Oben ist, glaube ich, der Mitkurs. Ja. Und dann sozusagen, dann siehst du schon. Sozusagen, wo das generell steht, ja, weil wenn ich dich jetzt frage, wo steht denn die Alphabet, dann gibst du mir ja auch nie als Antwort Bit oder Offer, sondern du sagst immer, ich stehe bei 110. Und wenn du es im Detail wissen willst, ist einfach nur einmal nach unten gescrollt, dann siehst du 110,40, 110,52 und alles mögliche andere. Nee, da haben sie
ich
schon.
Hätte nach unten scrollen müssen. Jetzt, ihr merkt schon, nervöse Leute, die einfach nur kaufen wollen, die gucken vielleicht nicht nach unten. Vielleicht muss man das nach oben anzeigen bei Kauf und Verkauf, oder? Ich finde, das könnte man noch machen, aber egal. Gut, haben wir das geklärt, was dann alles passieren würde? Jetzt haben wir einfach mal so einen Prozess gemacht, wie einfach das auch geht. Aber das hat natürlich auch Risiken. Ist es nicht, wenn der impulsive Mensch kommt, dass er damit überfordert ist mit so einer Situation? Würdest du das nicht sagen? Dass Menschen einfach so, wie wir das jetzt machen, aber so, weiß ich nicht.
Ja, du, für mich ist, es geht wieder auf das alte Thema. Ja, die Leute werden als dümmer dargestellt, als sie sind. Und man will sie auch, also vor welchen Lebensrisiken willst du sie noch schützen? Ne? Also ich habe zum Beispiel gesagt jetzt Folgendes, ne? Ich habe vor kurzem jetzt geheiratet. Ne?
Oh, das ist aber das größte Risiko
im Leben. Ja, jetzt kommt. Das wenn ist du das da Risiko. den falschen Partner erwischst, ist unter Umständen 50% deines Vermögens futsch. Ja. Und noch viel Schlimmeres, Kinder weg, was weiß ich, emotionaler Stress. So.
Und als Mann bist du richtig sagen, kacke dran, wenn
da du muss doch eigentlich, wirst. Da muss der Staat, was macht die EU da denn? Das gibt's doch nicht. Dass die Leute, die frei entscheiden können, unter Umständen an einen Partner geraten, der gar nicht zu ihnen passt.
Und es ist ein viel größeres Geldgeschäft.
Wo es um viel, ja, also viel, 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 viel schlimmer, viel stärkerer Einschnitt ins Leben, das kann nicht sein. Oder Immobilienkauf, ja. Du gehst jetzt los und willst dann auf irgendwie, keine Ahnung, ich habe dich für Ostfriesland jetzt begeistert und jetzt gehst du hin und willst da irgendwie auf dem platten Land ein Haus kaufen. Ja, wer kontrolliert das denn, ob das nicht die richtige oder die falsche Entscheidung ist? Ja, da muss doch einen Test geben. Das kann nicht sein, da muss die Politik
doch was machen. Bist du geeignet, eine Ehe einzugehen?
Bist du überhaupt nicht geeignet, eine Ehe einzugehen?
Ja, und?
Ja, noch schlimmer ist, Kinder zu kriegen. Ne? Wer kontrolliert das denn?
Ja, das ist,
also, das hört sich jetzt sehr ironisch an, aber das sind die gleichen Schritte in eine ähnliche Richtung. Ja? Mhm. Das sind alles Sachen, die fürs Leben nicht irgendwie nur wurscht sind, sondern die deinen ganzen Lebensweg oder Lebensglück bestimmen können oder umwälzen können.
Hast du einen Ehevertrag, muss ich jetzt einfach mal so doof fragen. Hast du einen Ehevertrag?
Nee. Ich bin Romantiker.
Ich auch. Geht mal genauso. Hast du einen Ehevertrag, Sommerfeld? Auch nicht. Wir haben alle schon drei Menschen, die wirklich ohne Ehevertrag durchs Leben gehen.
Und Deutschland hat ja, muss ich sagen, dazu auch noch eine faire Regel. Ne? Deutschland hat ja die, also wenn du keinen Ehevertrag machst, hast du ja die Zugewinngemeinschaft. Es wird ja nicht sozusagen einfach alles geteilt, sondern das, was sozusagen gemeinschaftlich, auch wenn ich in der Firma
reingebracht arbeite, hast, das aber bleibt deins.
Aber meine Frau unterstützt natürlich im Gesamtkontext mit Kindern und allem sozusagen, das ist in England anders. Ne? Da wird in der Mitte durchgeschnitten.
Aber die könnt ja die Scheidung in England einreichen, könnt ihr sagen, der Erik hat auch mal da studiert. Da muss studiert. Ja,
nee, ich habe da aber nicht, genau, ich habe da zum Glück nicht geheiratet, sondern wir haben das hier alles in Deutschland.
Ich glaube aber, das ist vollzogen. Auch, das sind ja zwei gute Beispiele, die Ehe. Die Immobilie, das sind so Institutionen, das ist über Jahrhunderte gewachsen. Und die Aktie, gerade so mit Blick auf Deutschland, da fremdelt man halt irgendwie noch. Das ist so irgendwie gefühlt so für viele wahrscheinlich immer noch so Teufelszeug, so unstet, volatil, man weiß nicht, was passiert.
Wo du da vielleicht da rauskommst, wenn du eine Immobilie kaufst, bist unter Umständen
ja, natürlich.
10, 15, 20, ja, 30 Jahre. Aber
Frau bist du ein Jahr gelockt, eingeloggt, da musst du noch Trennungsjahr machen.
Ich fürchte, da müssen wir einfach noch, da wird man wahrscheinlich noch warten müssen, bis irgendwie das so gesellschaftlich dazugehört, das Aktieninvestment, Aktien als Altersvorsorge, was natürlich zu spät ist, weil du hast es vorhin schon gesagt, die Aktie als Altersvorsorge, gerade für die jüngere Generation, ist jetzt schon elementar wichtig.
Ja, ja.
Also.
Ja, aber ich meine, was sollen die Hörer jetzt und die Hörerinnen da draußen jetzt mal machen? Ne?
Also ja,
ich,
weiter AAA hören.
Genau, weiter einen Podcast hören, genau.
Nee, ich meine jetzt aber auch bei dem Ungemach, was da droht. Ja, also ja. Meine Empfehlung wäre, richtet euch an, klar, wer es dann am Ende des Tages wieder macht, weiß man nicht, aber richtet euch insbesondere an eure sozusagen, jetzt kommt der EU-Wahl auch bald wieder, aber richtet euch an eure EU-Parlamentsabgeordneten und fordert die dazu auf, weil es hat im Parlament kaum einer gegen den Ben gestimmt. Am Ende nur die Liberalen. Selbst die Unionsparteien, die EVP, die europäischen, haben für den Ben gestimmt. Für den Ben gestimmt. Ja? Also Leute, richtet euch, egal welcher Parteizugehörigkeit, richtet euch an eure Europavertreter und sagt denen, hey, pass auf, private Geldanlage, gerade für kleine und junge Anlegerinnen, ist super wichtig. So geht das nicht. Ihr könnt also diese Backroom-Deals einfach den Leuten auf den Tisch klatschen, hinten mit Lobbyisten das Ding klar machen, so kann das nicht laufen in der EU. Das frustriert mich, ja. Und die Hoffnung ist, dass das Volk, wenn man so möchte, da noch ein bisschen aufwacht. Ja?
So, jetzt war ein bisschen sleepy. Jetzt wollen wir nicht so negativ, aber jetzt wollen wir natürlich auch von dir wissen, weil du ja auch am Markt nah dran bist und bei Goldman da gearbeitet hast. Jetzt wollen wir mal wissen, wir haben jetzt ein tolles erstes Halbjahr gehabt und wollen noch ein bisschen was Marktiges, was Positives, was Optimistisches haben. Und wenn ihr jetzt sehen, wenn wir so einen Videopodcast haben, würdet ihr sehen, wie die Augen von Erik anfangen zu leuchten. Wenn wir über den Markt reden, will ich noch kurz zu sagen, wie würdest du die Marktstimmung einschätzen? Wie würdest du sehen, was passiert da gerade? Was umtreibt dich da? Und wie würdest du jetzt agieren, wenn du Anleger, Privatanleger wärst?
Also wie ich selber sozusagen private ich lag damit schon ein bisschen falsch. Hättest du mich vor einem Jahr gefragt oder auch im Herbst, hätte ich gesagt, wir sind die Zwischenrallys, die wir gesehen haben, sind Bärenmarkt-Rallys. Wir sind eigentlich mehr oder minder an einem Bärenmarkt, der auch eine bestimmte Zeit lang anhalten wird. Nicht nur in 6 Monate oder 12 Monate, sondern meiner Meinung nach 12 oder 24 Monate, vielleicht schon wirklich 1, 2 oder 2,5 Jahre, der aber so ein Orderly-Bärenmarkt ist. Letztes Jahr ist ja ein bisschen die Luft rausgegangen, aber eigentlich ohne große Crashes. Du hast so Einzelepisoden und hier mal eine Bank und da, aber das waren wirklich nur Einzelepisoden. Im Gesamtmarkt ist eigentlich schon sozusagen in sehr geordneter Art und Weise erst in dem total inflated Bereichen, sozusagen erst im Tech, ja, erst China-Tech, dann westliche Welt-Tech und jetzt geht es in den Privatmarkt, ja, und das filterte sich eigentlich so durch und meiner Meinung nach ist es so ein orderly Bärmarkt, bis du eine wirkliche Konsolidierung hat, bis es wieder nach oben geht, ja. Und ja, jetzt sind in diesem Jahr die Kurse natürlich super gelaufen, die Wirtschaft ist sehr viel resilienter, als ich es auch gedacht habe.
In Amerika zumindest, in Deutschland jetzt nicht zwingend.
Ja, richtig, richtig. Und von daher bin ich mit dieser, ich glaube immer noch so ein bisschen an die Prognose. Ja, ich bin eher ein bisschen konservativer. Das heißt, ich ziehe mein Geld nicht aus Aktien raus, aber ich stelle mich breiter auf. Ja, ich hatte früher einen sehr, sehr starken Tech-Neigung auch im Portfolio. Ich gehe auch bewusst in die Anlageklasse Fixed Income, also in den Anleihenbereich rein. Natürlich so ein bisschen, also immer habe ich so ein bisschen natürlich bei unserem Tagesgeld was hocken, aber ich kaufe mir Money Market Funds.
Wie habt ihr beim Tagesgeld, wie viel Kohle gibt es?
2,3, es gibt jetzt aber bald 2,6.
Alter, das ist frech. 3,5 kriegt ihr von der EZB, da ist doch 2,3 frech.
Okay. Das muss ich kurz aufklären. Ja. Gott, das ist wir erhöhen jetzt auf 2,6.
Uiuiuiui.
Ja. Und jetzt muss ich dazu sagen Folgendes: Das ist das Beste. Wir sind ja nicht im Tagesgeldhaus. Bei keinem Broker in Europa kriegst du 2,6% aufs Rechnungskonto.
Aufs Verrechnungskonto, da muss man zum Tagesgeldkonto machen. Ja, ich weiß.
Aber jetzt muss ich dazu sagen, warum denn keine Tagesgeldfirma? Weil wir selber dürfen ja gar keine Zinsen zahlen, sondern du musst immer eine Bank dazu suchen.
Genau.
Sodass du dir du sagst jetzt, aha, 3,5 und dann zahlt ihr 2,6, da habt ihr schön 90 Basispunkte. Nee, zum einen musst du dir das immer mit der Bank teilen, ja, weil wir sind keine Bank. Okay. Sozusagen, wir müssen
was wäre jetzt
suchen.
Die Bank? Würde jetzt bei Baderbank
beispielsweise, okay. Ja. Das heißt,
okay, so. Die würden zu 3,5 bei der EZB das hinbringen, demnächst 3,75. Okay,
wir bringen das jetzt hin. Jetzt musst du auch sagen, es hat Kosten. Jetzt? Also für die Bank, die haben auch Kosten. Und zwar zum einen müssen
10 Basispunkte? Oder?
Ja, ein bisschen mehr. Also je nachdem, du musst eine Einlagensicherung zahlen. Du zahlst typischerweise, was ich sag mal, 10, 15 Basispunkte in die staatliche Einlagensicherung. Darüber hinaus hast du die, sozusagen die private vom Bankenverband.
Okay, wir sind jetzt bei 3,3. Wir sind 3,3.
Nee, jetzt noch ein letzter Punkt.
Ja?
Du hast Kosten fürs Eigenkapital, weil für jede Milliarde, die du sozusagen Cash auf dem Konto hast, musst du so im Schnitt 3-4% Eigenkapital, also 30 bis 40 Millionen Eigenkapital hinterlegen. Das ist jetzt und das Eigenkapital hat auch eine Kosten. Ne? Eigentlich deine Aktionäre sagen, pass auf, wir wollen eine Eigenkapitalrendite haben. Das heißt, es ist nicht kostenlos. Es ist nicht kostenlos. Also jemand, der sozusagen 3,5 von der EZB kriegt und nur, was es sich, sag ich mal, 2,5 an Kunden zahlt, der hat nicht 100 Basispunkte, da schlagen zwar 100 Basispunkte Nettomarge auf, aber er hat hintenrum Kosten, wieder Einlagensicherung, er hat Eigenkapitalkosten. Es bleibt schon ein bisschen was hängen, aber es ist bei Weitem nicht so dick. Das heißt, diese hohen Angebote, wenn du mal irgendwie 3,5 siehst, das sind keine dauerhaften Angebote, das sind immer nur, immer nur befristete
Marketing. Das ist die von der Liechtensteinische
Bank. Liechtensteinische Landesbank.
Genau, jetzt, die kommt doch jetzt mit wie viel hatten die?
3,45. Aber du hast natürlich ansonsten recht, sind die klassische DKB oder so, die kommen immer alle für ein halbes Jahr. Und dann geht es wieder auf 1%.
Genau. Ich weiß halt nicht, was sie in Zukunft machen. Vielleicht kommen die jetzt mit 3,45, weil die sagen, der deutsche Sparer ist heiß. Und dann ziehen sie, also weil dauerhaft ist, das ist ja alles variabel, weil der Zins sich auch verändern kann. Und vielleicht, vielleicht ziehen die sich jetzt 10 Milliarden rein und knallen das Ding halt auf dann auf 1,5% runter und dann haut die Hälfte vielleicht wieder ab, aber die Hälfte bleibt da und auf die hast du eine große Marge. Also man muss immer so ein bisschen gucken, am Ende bleibt, muss eine Marge hängen bleiben für die Banken. Mhm. Ja? Und wir sind jetzt gar nicht drauf, den letzten Tagesgeldhopper zu kriegen. Der muss woanders sein Geld verdienen. Ja. Aber wer sagt, pass auf, ich will eine gute Verzinsung und ich will gleichzeitig Aktiengeschäft machen, da ist 2,6% plus Trading Flatrate für einen 5er Monat ist das beste Angebot. Gibt keinen, der das zahlt. Keinen.
Jetzt hat er auch noch das verkauft, das ist gut.
Ja,
nehmen wir
wie ist das geschickt reingeschmiert
hat. Ja, das ist wunderbar. So wirklich so ein shameless Plug hier nach Rendsburg. Das finde ich wunderbar. Der Erik verkauft alles. Der wird wahrscheinlich noch beim Rausgehen noch der Produzentin noch schnell ein Scalable-Konto verkaufen. Richtig. Das ist aber super. Der Erik kann
Merchandise.
Genau, da hast du nicht so eine Tasche hast du letztes Mal dabei. Die war auch cool. Aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, welches Zinsprodukt, was ist dein klassisches Zinsprodukt, wenn man jetzt mal von deinen 2,6% mit dem Trader-Konto, wo man 5 Euro Flat zahlen muss, absieht. Was wäre denn so ein klassisches Zinsprodukt? Da fragen uns immer viele und dann gibt's immer diesen Luxor Smart ETF, der den Tagesgeldsatz abbaut, dann gucke ich mir den an und irgendwie hat man immer so ein gewisses Störgefühl, muss immer genau aufpassen, dass man da den zum richtigen Preis kauft und verkauft. Es ist irgendwie eine komische Sache. Gibt's für dich so ein klassisches Produkt, wo ich den Zins, die 3,5, die die EZB liefert, irgendwie möglichst gut kriege?
Also es gibt zwei Arten. Du kannst entweder kurzlaufende Staatsanleihen kaufen. Also zum Beispiel die höchste Laufzeit kriegst du ja, glaube ich, aktuell in Deutschland. Wenn du jetzt sagst, die will deutsche Garantien, da gibt es 3,5 oder 3,6%. Dann musst du dir entweder alte Anleihen anschauen, die sozusagen noch
aus Restlaufzeit haben.
Es gibt lustigerweise auch, es gibt ja sogenannte Bu-Bills. Also das, was in Amerika gibt, T-Bills, gibt es in Deutschland diese Bu-Bills. Die genaue Übersetzung ist, glaube ich, Bundesobligation. Nee, muss man genau nochmal anschauen, wie es halt genau heißt. Die handeln aber nicht im Sekundärmarkt. So. Aber das heißt, wer direkt auf Deutschland gehen will, der muss dann sozusagen sich da eine schauen. Im 6 bis 9 Monate gibt es den höchsten Zins. Da kriegst du wirklich 3,5, 3 ja. Und unbegrenzte Garantie. Ne? Weil du kriegst ja typischerweise viele Tagesgeldofferten, da steht halt drauf bis 100.000 Euro. Wenn du eine Staatsanleihe kaufst, dann hast du die gleiche Garantie, nämlich vom Staat, und du kannst da 10 Milliarden reinstecken, wenn du willst, ne? Also wenn du sie hast. So. Das heißt, es gibt keinen Garantiedeckel. Das oder ich nehme tatsächlich auch diese Tracker, ja, diesen Ionia-Satz tracken. Da gibt es einen, ich habe einen von der DWS zum Beispiel, kann ich dir nochmal schicken in die Shownotes, weil die zahlen alle. Die zahlen über 3%, ja, so ein bisschen, ich weiß schon, was du mit Ort meinst, das ist halt nicht ein Konto, wo nur ein Satz drauf steht, sondern das Ding bewegt sich auch mal so ein bisschen, aber im aktuellen Umfeld ist das eigentlich eine schöne Geschichte.
Aber beim Kaufen, wo kann ich den bei euch kaufen? Aber dann muss ich immer genau limitieren, weil gerade bei diesen Dingern das ist ganz schwierig. Also da das Richtige, weil da ist ja jedes kleine Pünktchen ruiniert mir die gesamte Rendite. Das ist ja das Problem.
Ja, aber das Zeug handelt wirklich total eng. Ja?
Tut's das?
Ja, das handelt ultra eng.
Gut, dann
im Spread meine ich damit.
Ja, genau, der Spread. Noch irgendwas anderes? Was?
Aber grundsätzlich ist es schon, ich meine, das Gefühl, was du ansprichst, ist ein ganz bezeichnendes. Warum sind die meisten Leute eigentlich nicht in diesen sozusagen Money Market Funds? Weil es dann doch innen drin werden dann Anleihen gerollt. Das ist nicht so richtig verständlich. Ist auch nicht ein bekanntes Produkt. Deswegen, die meisten Leute in Deutschland gehen dann schon eher auf Tagesgeldofferten, auch wenn es da weniger Rendite gibt.
Aber da weiß ich wenigstens,
oder was gehen auf Festgeld. Ja, Festgelder zum Beispiel haben ja noch mehr. Du kriegst ja 3% oder 3% plus, wenn du ein Jahr Festgeld bei großen namhaften Banken machst.
Naja. Dann weiß ich wenigstens, was ich kriege. Aber das ist halt das Problem. Das will ich dann vielleicht schneller raus. Bin ich nicht so flexibel? Ja, genau. Muss da wieder ein Konto
eröffnen? Aber dann gehst du halt auf ein Jahr. Ein Jahr kann man immer noch irgendwie abstottern.
Ja. Okay, also du bist noch defensiv eingestellt und denkst noch so ein bisschen, diese schöne Performance, die wird nicht möglicherweise bis halten. Es könnte noch mal ein bisschen Korrektur geben.
In diesem Jahr. Also ich habe auch meine Aktie, wie gesagt, nicht verkauft, aber ich habe so ein bisschen breiter, also habe dann schon sozusagen einen Teil, den ich jetzt nachinvestiere, normalerweise in einem rosigeren Umfeld nachinvestiert hatte, in diese Anleihen und Zinskomponenten gesteckt, weil so ein bisschen natürlich auch die Frage, wo soll denn das dieses Jahr noch hingehen? Ne? Also der DAX ist wie stark im Plus? 16%? 15, 16?
Nee, ist nicht mehr so groß. Diese Woche hat er richtig Fresse bekommen. Ja. Ist nur noch 12%.
Okay, 12%. S&P ist was? 15, 16, 17%?
15.
15. Nasdaq 30, 40. So. Ja. Wo läuft denn dieses Jahr hin? Glauben wir, der Nasdaq legt das nochmal im zweiten Halbjahr drauf? Glauben wir, der schließt bei 60?
Aber da gibt es ja diese Statistiken. Wenn das erste Halbjahr so doll zugelegt hat, da war das zweite immer gut, zumindest in 85% der Fälle. Habe ich eine Studie jetzt letztens gesehen.
Ja. Also die Kurzantwort ist, ich weiß es ja auch nicht, aber es ist ein reines Gutfeel. Und aber dann sage ich mir, das lief dieses Jahr eigentlich schon ganz gut.
Ja.
Damit bin ich happy. Und jetzt stelle ich mir mal so ein bisschen auf die Seitenlinie, weil es gerade natürlich auch sozusagen im Fixed-Income-Markt kriegst was bezahlt fürs Warten. Ist ja nicht so, dass ich jetzt null kriege, sondern dann kriegst du halt 3%, um so ein bisschen zu gucken, was passiert weiter. Wir sind ja auch nicht, das ist ein ganz anderes Thema, aber es schwingern ja so ein paar Sachen noch mit. Ne? Du hast, was weiß ich, geopolitische Risiken. Wir sind ja jeden Tag, kann bei euch in der News-Redaktion was reinkommen, entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ist ein Atomkraftwerk erwischt worden und so, und das ist, weiß ich, gefühlt hockt man schon noch auf dem Pulverfass.
Wobei gefühlt wird das auch noch länger so bleiben.
Ja.
Und da meine ich jetzt gar nicht nur die Ukraine, aber der China-Konflikt und, also da müsste man natürlich sehr lange an der Seitenlinie bleiben.
Das stimmt. Hast du noch ein cooles Produkt, was so richtig bei euch rockt gerade, wo du feststellst, ey, das ist so, da wollen die Leute rein.
Das ist auch noch eine cool. Steilvorlage in Sachen
noch was verkaufen.
Werbemaschinerie.
Und wenn's, genau. Das Schöne ist ja, wir sehen bei Welt immer sehr schön, was für Geschichten laufen, was interessiert die Leute, was finden sie gerade langweilig und so. So Daten können ja auch eine ganz spannende Geschichte erzählen. Und vielleicht erzählen ja deine Daten auch eine spannende Geschichte, wo gerade alles reingeht, wo man dann vielleicht lieber sagt, Vorsicht, das ist vielleicht schon sehr heiß gelaufen oder irgendwas anderes. Also könnt ihr da irgendwie was sehen? Und wenn du morgens deinen Rechner anmachst, guckst du dir auch an, was die Leute kaufen? Also was ist so dein erster Blick? Worauf guckst du?
Ja, nicht jeden Tag, ne? Weil das sozusagen, klar, es gibt manche stürmischere Tage, da interessiert sein, aber eigentlich für unser Tagesgeschäft, was wir auch in der Firma bauen, operativ oder so, ist das eigentlich nicht so interessant.
Aber habt ihr so einen Monitor, wo du jetzt sehen könntest? Du könntest dich jetzt einloggen, würdest genau sehen.
Da siehst du jede Sekunde das Blinken, was die Leute kaufen und verkaufen. Das hast du, ja? Also das ist manchmal schon spannend.
Da leuchtet jetzt Holgers Augen.
Das wäre ja für mich, wäre das ja das. Wär so Kind in der Candy Shop. Du guckst, guck mal da.
Genau, da ist einer. Genau, was einstellen. Jetzt überlege ich gerade. Ne, so eine richtige Überraschung gibt es aktuell nicht. Tesla ist wieder total en vogue natürlich. Ne? Ja, also Riesending natürlich, kennt man schon. Aber es war ja ein bisschen, ist ein bisschen Ungnade gefallen, auch als er seine Scharmützel da und mit seiner Ablenkung bei Twitter erfahren hat, aber nach den neuesten Ergebnissen, und ich meine, die Aktie ist 100% im Plus
seit Jahresanfang. Ja, Alter, das gucke ich für dich hier nach, das ist viel mehr.
Inzwischen, ja.
Das sind noch 160 oder 150, warte, ich sag's dir, es sind nur 125.
125, ja, okay, aber mehr als verdoppelt, also das ist wieder total auf dem Menü. Nee, ansonsten...
Irgendwo so in den Top 10 vielleicht, so eine Aktie, die wir jetzt vielleicht so, also klar, Nvidia wissen wir, Tesla, so wo du sagst, nee, da sind die gerade richtig heiß drauf.
Habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet, müsste ich...
Kommst du hier mal an deinen Rechner aufmachen? Nein, muss ich nicht machen. Aber kannst du uns vielleicht sagen, wie viel Sparpläne habt ihr jetzt? Kannst du uns sowas sagen?
1,2 Millionen Sparpläne. Also wirklich live sozusagen, wo die Leute Geld reinschieben jeden Monat. Ja? Also das Sparplanthema ist ungebremst.
Geht die Quote noch hoch? Also die Einzahl, also was so der durchschnittliche Einzahlpreis?
Also durchschnittlich sozusagen pro Sparplan sind so 150 Euro.
Im Monat?
Im Monat. Und die Leute haben... meistens 2,3 Sparpläne. Das heißt, pro Person, die einen Sparplan hat, zahlen die Leute über 400 Euro ein pro Monat.
Also Freunde, wenn ihr jetzt hier zuhört und seid unter 400, dann kann das nur sein, wenn ihr vielleicht noch nicht so viel verdient, weil ihr am Anfang eurer Karriere steht. Wir haben
gerade gesagt, es geht auch mit weniger.
Es geht auch mit weniger, aber das sieht man, da kriegt man so einen Druck jetzt so. Wenn ich unter mehr als weniger als 400 zurücklege, fühle ich mich jetzt gleich schlecht.
Richtig, dann bist du da der Underperformer bei uns. Ja,
du hast doch gerade investiert, Holger.
Ich habe gerade investiert. Also wenn ich jetzt so rüberkam, als ob ich mal so eben 500 Euro hätte, das kam jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber wir haben das nur einfach aus Podcast-Zwängen gemacht. Es ist nicht so, dass ich einfach so, weiß ich nicht, die Leute haben vielleicht nicht, so falsches Gefühl jetzt. Die Leute
dich für flapsig halten.
Nein, aber vielleicht denken die, 500,
hochseriös.
Was macht denn der da? Das ist ja Geld. Es war Geld und das war aber für edukative Zwecke kann
alles
man auch mal.
Genau, alles fürs Edutainment.
Ja, genau.
Hat mich beeindruckt, aber war schon war cool und ein bisschen dicke Hose, aber noch angemessen.
Nee, nicht bin ich dicker.
Ich
fand,
das war nur dicke Hose.
Das war nur dicke Hose. Wer war das nicht? Das ist schon gut. Okay, und wie viel ist so die Durchschnittsorder, die ihr an Aktien habt? Was ist so die, wie hoch ist so ein Ticket, was
so,
ihr habt?
Also durchschnittliche Ordergröße ist so 2000 Euro. 1900, 2000
so
Euro.
So viel? Hm?
Ja, das ist aber...
Weil der Christian hat mich erzählt bei der Diskussion, es wären nur irgendwie 300 gewesen.
Das vielleicht hat. Wir haben halt auch eine andere Kundschaft, also die Kundschaft überschneidet sich, aber unsere Kundschaft ist, ich kenne jetzt seine Kundschaft nicht im Detail, muss er diskutieren. Unsere Kundschaft sind nicht, die sind schon jung im Bankenalter, aber das sind jetzt gar nicht sozusagen nur Schülerinnen und Schüler, sondern die sind meistens in ihrem vollen Berufsalter. Die sind Mitte 30, die haben eine gute Ausbildung, die sind noch nicht reich, aber die haben eine gute Ausbildung, einen guten Job. Also diese Smart Busy Professionals, das ist unsere Kern.
Ach schon, da ist der Christian wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer, so 25 oder 20, die sind wahrscheinlich eher da, die eine etwas jüngere Kundschaft. Und man sieht dann auch, wie sie mitwachsen, also so einen richtigen Lebenszyklus siehst du bei den Leuten.
Ja, du siehst,
wenn die Leute auch konservativer in der Geldanlage und stoßen sie am Anfang die Hörner ab oder was ist so die oder werden sie eher anders oder was kannst du da sehen?
Also jetzt habe ich eine kleine Überraschung noch für dich.
Und eine Überraschung.
Überraschung, ja. So riesig ist es auch nicht, aber also das ist ja genau unsere Philosophie, mit den Leuten zu wachsen. Ne? Also wer sich sozusagen so ein bisschen anschauen will, wie ist das schon mal alles schon mal so ein bisschen vorgebetet worden, der muss sich die Story, da gibt es auch eine Biografie, die er selber geschrieben hat, von Charles Schwab durchlesen. Ja? Der das Ding ja wirklich als One-Man-Shop in den 70er Jahren in Kalifornien gestartet hat und dann hat er immer mehr und dann hat er irgendwann Computer eingeführt. Ganz am Anfang war das so ein Telefon- und Faxbroker. Ja? Und also ganz geile Geschichten, aber der ist mit einer Kundschaft gestartet, die haben auch ein paar tausend Dollar nur im Mittel gehabt, junge Leute, kleine Leute, wo alle gesagt haben, mit denen, das ist eine Scheißkundschaft, mit der kannst du kein Geld verdienen. Und jetzt auf einmal ist Charles Schwab, die Leute vergessen das. BlackRock hat irgendwie 9 oder 10 oder 11 Billionen.
9,1 Billionen sind es.
Charles Schwab, 7. 7 Billionen Euro, 7 Billionen Dollar Kundenvermögen haben die. Und die sind nur in den USA. Das ist ein gigantisch großes Unternehmen. Ja. So. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Also wir wollen sozusagen, also wenn du so ein bisschen, diese Vergleiche hinken immer natürlich ein bisschen, aber wir wollen eigentlich einen paneuropäischen
Charles Schwab aufbauen. Okay, wie viele Billionen habt ihr jetzt? Wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Billionen ihr habt, damit wir jetzt mal das einordnen können. Erst kommt BlackRock, dann kommt Charles Schwab und dann kommt ihr mit wie viel?
Ja, wir haben noch keine Billionen, wir haben jetzt fast 16 Milliarden. Ja? Und
Moment jetzt, wie viele Milliarden?
16 Milliarden.
Okay. Also fast eine Billion schon, so. Da muss man noch ein bisschen was.
Ja. Ja. Der Gag ist bloß, wir werden BlackRock natürlich nicht überholen können, weil 70% der Gelder gehen in ETFs, davon geht ein Großteil in BlackRock-ETFs. Das heißt, umso größer wir werden, umso größer schieben wir die natürlich. Ja, die sind ja sozusagen so ein bisschen der Zement-Provider und den werden wir dann nicht überholen können. Genau, aber was wolltest du mir noch fragen? Achso, den Kunden.
Ja, die wachsen mit euch zusammen.
Die Zeit. Und jetzt kommt Folgendes. Wir gucken uns an, auch pro Alterskohorte, in was investieren die Leute. Die Leute mit dem größten Sparplananteil, mit dem größten ETF prozentual sind die Jungen in ihren 20ern und 30ern. Die Leute mit dem größten Aktienanteil sind die über 60-Jährigen. Das heißt, die, also du fragst, wären die konservativer? Nee, das sind Leute auch, die haben auch Zeit, die haben meistens auch ein bisschen mehr Erfahrung.
Und die gönnen sich das.
Die fangen dann eher. Ja. Die fahren auch auf die Invest und unterhalten sich da nach Stuttgart und machen dann ihre Aktienstrategien. Das ist ganz anders umgedreht, wie man so denkt. Ja. Also man denkt immer so ein bisschen, ach, Neobroker, die haben diese ganzen rotznasigen Schüler, die GameStop zocken. Nee, das ist faktisch ganz andersrum.
Muss man also den Rentner muss man schützen. Jetzt wissen wir es. Also die Retail-Offensive sollte... Ja, die
Rentner werden in Deutschland schon genug geschützt.
Das stimmt, das ist wahr. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist jetzt scalable wert? Mein Sohn fragt immer, hast du jetzt einen Milliardär am Tisch gehabt oder einen Millionär oder einen Multimillionär? Jetzt wollen wir wissen, was ist, weil du ja vorhin auch gesagt hast, auch die Private Markets wären so ein bisschen kleiner geworden. Habt ihr da irgendeine Korrektur vornehmen müssen, was ihr wert seid? Oder seid ihr immer noch genauso viel wert? Oder wird es vielleicht noch besser? Oder?
Ja, das ist ja das Schöne, wenn du sozusagen im Privatmarkt bist. Da steht jetzt aktuell die letzte Bewertung. Ja, also wir haben ja vor zwei Jahren das letzte Mal Geld aufgenommen. Ja, also und also die ehrlichste Antwort ist we don't know. Ja, wir müssten erst eine neue Finanzierungsrunde machen. Mhm. Und dann kriegst du sozusagen eine neue Bewertung. Jetzt ist erstmal die alte. Jetzt hast du natürlich zwei
Effekte.
Wie war die alte? Die alte war, also Post-Money, ja. Also nachdem Geld reingeflossen ist, 1,15, also knapp 1,2 Milliarden.
Und würdest du sagen, gefühlsmäßig, du hast ja eben schon von Gefühlen gesprochen, würdest du sagen, gefühlsmäßig ist es mehr geworden?
Also, es gibt zwei Tendenzen. Zum einen ist natürlich, sind Tech-Werte eingebrochen, es sind auch Bewertungen auch von Banken, von anderen Brokern sind eingebrochen.
Aber ihr seid ja gewachsen in zwei
Jahren. Aber, und jetzt dagegenüber, das wollte ich gerade sagen, wir sind halt brutalst gewachsen. Also wir sind jetzt im Vergleich zu der letzten Finanzierungsrunde 5 bis 6 Mal so groß, wie wir damals waren. So. Und also summa summarum glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich das ganz gut die Waage hält. Ja, Bewertungen brechen ein, gleichzeitig hast du Wachstum und dann kommst du unter Umständen so
1,1 Milliarden.
Die Milliarde ist da.
Aber und du jetzt, wenn mein Sohn dann fragt, so, der kommt heute von der Klassenfahrt wieder und will dann wissen, wen hast du denn heute im Podcast? Da sage ich, der Erik. Und dann fragt er, wie reich ist denn der?
400 Millionen schwer.
Das ist ja alles aktuell ja alles nur auf dem Papier.
Ja, und?
Ja, das ist, Elon Musk ist auch auf dem Papier.
Danke.
Ja, obwohl, da ist ein bisschen anders. Der kann seine Shares, also Tesla wird ja gehandelt. Ja. Der kann ja
was in kannst ja auch irgendwie, du kannst ja auch, so wie gut du verkaufen kannst, kannst du auch wahrscheinlich deine Anteile irgendwie.
Wie viele Anteile hast du denn noch?
Also wir haben, jetzt ist ganz die Hose runter, lasse ich heute noch nicht, da bin ich auch zu verlegen, aber also du, grundsätzlich ist es so, du musst schon sehen, du verwässerst ja über die Zeit schon,
klar,
auch stark als Unternehmen, weil wir sind, du musst eine Sache sagen, wir sind ja, mir hat ja nie 100% von dem Unternehmen gehört, ganz am Anfang, am allerersten Tag, ja nur ein Drittel, weil wir waren ursprünglich 3 Gründer, dann kamen Investoren rein und so, also du verwässerst schon über die Zeit, ist auch logisch, weil wenn du dich verwässern willst, musst du alles selber
bezahlen. Letzte Runde mitmachen, das
ist
schön.
Du hast typischerweise, das ist egal bei welchem Unternehmen, selbst die Gründer haben in so einem Börsengang nachher noch ein paar Prozentpunkte, ja, dass da jemand in einem Börsengang, wenn es mal wirklich sozusagen dann in liquide Shares oder Geld getauscht wird, dass da jemand noch groß über 10 oder wie es manchmal in Amerika ist, 20% hält, das passiert hier eigentlich nicht in Europa. Ja. Von daher, und wir werden auch noch wahrscheinlich nochmal eine weitere Finanzierung machen wollen. Also long story short, das ist alles noch so ein bisschen in den Sternen, aber ich hoffe, dass schon ein bisschen was bei rumkommt. Ja.
Sag mal, vielleicht würdest du auch sagen 7%? Was war dein Gefühl jetzt?
Ich würde eher sagen, am Ende sind es noch
3,5. Nee, am Ende nicht, am Ende nicht. Wir wollen jetzt ja aktuell.
Liegst damit nicht schlecht. Du siehst damit nicht
schlecht.
Sag doch deinem Sohn einfach,
1,1
Firma ist eine Milliarde wert.
1,1 Milliarden.
Ja.
Und wenn er 7% hat, wie viel ist das?
Von 1,1?
Ja. Das sind 70 Millionen.
75, ne?
Das ist schon nicht schlecht.
77, genau.
Ja.
Aber da kannst du dir keinen Döner mit in Berlin kaufen. Geh mal hier hinten an die Ecke und sag,
kannst du dich anschreiben lassen?
aber deine erste Million hast du wahrscheinlich nicht damit gemacht, oder? War das die erste Million? Es gab ja mal so einen Podcast, meine erste Million mit Ronja von Rönne, super Podcast, den gab es bei Amazon, exklusiv. Habe ich immer super gern gehört. Es ist schon schöner, Millionär zu sein, als in der U8 zu sitzen. Das war immer so der Anfangstrailer, hatte sie recht. Was war die erste Million bei dir und wie hat sich das angefühlt, als du auf einmal die erste Million hattest und wie hast du das überhaupt mitgekriegt?
Ja, das wollte ich dazu schon sagen. Ernst gemeinte Frage.
Ja, wirklich ernst gemeinte Frage, ja.
Also klar. Mein allererstes Geld, ich war ja sozusagen, das ist eigentlich, in Anführungsstrichen klassisch, das habe ich mir schon sozusagen in der Bank verdient. Also ich habe ja da 7 Jahre bei GS gearbeitet.
Okay,
ne, da
Goldmann.
Sozusagen unterm Jörg Cookies, ja, gepuckelt.
Ja. Ja. Ja, da war die Million schon drin?
Knapp, ja.
Ah, okay, gut.
Ach, ich meine, muss dazu sagen, natürlich, es ist schon in der Finanzwelt der Arbeitgeber, der die höchsten Durchschnittsgehälter zahlt. Das ist sozusagen ja nicht.
Und wenn Bonustag ist, dann kracht's da richtig.
Und ja, es war eine gute Zeit, ja.
Ja, okay. Ach, das ist ja wirklich richtig
gut. Aber danach, jetzt sozusagen, jetzt um ein bisschen einzuordnen, danach auch sehr viel wieder ausgegeben. Warum? Weil wir haben Scalable gegründet und wir hatten am Anfang gar kein Geld. Also ich habe meine Wohnung gekündigt, bin mit meinem Bruder in so ein kleines Zimmer gezogen.
Und
wir haben
auch die ersten
ganz am Anfang. Ja. Dann kam natürlich die ersten Wochen, also glaube ich, die ersten Monate, selber sozusagen Büros gezahlt, Zeug, die ersten Mitarbeiter sozusagen auch selber gezahlt, dann kam natürlich Venture Capital rein, aber da haben wir uns auch, ganz am Anfang haben wir unser Gehalt, das lief eine ganze Zeit lang so ausgerechnet, dass wir die Miete damit bezahlen können, ja. Also da sozusagen wirklich, da keine Ahnung, da waren wir, was ist der deutsche Durchschnittslohn? 37.000 Euro, 38.000 Euro, da lagen wir unterm Durchschnittslohn und da auch wieder was reingebuttert, ja. Und das muss jetzt hinten raus was werden, ja.
Okay. Let's see. Investiert. So bei Scott Galloway wird immer noch eine Frage zum Schluss, was gute Parenthood ist oder Fatherhood. Der will immer wissen, wie man ein guter Ehemann ist. Die Frage wird immer noch zum Schluss noch gestellt. Deswegen stelle ich die jetzt auch mal.
Okay.
Hast du noch eine gute Idee, wie man ein guter Ehemann ist und wie man ein guter Vater ist?
So, musst du dir ja Gedanken gemacht haben, wo du jetzt doch gerade geheiratet hast.
Stimmt, ja, richtig, und richtig. Der Staat hat es dir nicht, hat dir keinen Zettel ausgefüllt. Ja, der ausgefüllt.
Lässt mich da schön alleine, ja, ne? Anstatt mir da, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Ja. Ja? Was ist ein guter Ehemann? Ja, da bin ich ja sozusagen jetzt noch in der Probezeit. Ja.
Ja.
Aber
stimmt, man kann das noch schon mal. Wie lange ist es her? Man kann annullieren früher noch. Also wenn man im ersten Jahr sich wieder scheiden lässt, muss man, glaube ich, nicht das Jahr irgendwie aushalten. Ja. Ich glaube, irgendwie sowas gibt's.
Okay, wir sind auch schon über 10 Jahre zusammen. Wir haben uns da sehr lange Vorlaufzeit gelassen. Ja. Aber nee, was ist denn mein Tipp? Guter Vater, guter Ehemann. Ich mache das. Also um ehrlich zu sein, mache ich das in dem Bereich, obwohl ich im anderen Bereich, was ich, Finanzwelt, da liest man sehr, sehr viel ein und so. Es gibt ja auch 1000 Bücher. Ich habe das so ein bisschen gelesen, aber eigentlich nicht. Ich mache sehr viel so nach Gutfeel. Ja? Mhm. Und für mich ist aktuell eigentlich Firma und Familie und das füllt eigentlich komplett den Tag. Also richtig auch viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Gerade am Wochenende so. Hört sich so banal an, aber viel ist also schon da zu sein, Gesicht zu zeigen. Ne? Sozusagen das nicht einfach nur, ich habe ein Unternehmen, das soll die Mutter alles machen, sondern das versuchen, möglichst anders zu leben.
Ja. Das müssen wir jetzt
verstehen. Und vielleicht eine Sache
auch. Jetzt kommt der Megatipp zum Schluss.
Genau, der eine Sache, so bin ich einfach ein bisschen aufgewachsen. Dann auch nicht sozusagen, also bei meinem Vater war das so, da wurde man nicht mit Samthandschuhen angefasst. Ja, vielleicht ist es in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen so ein Trend gewesen. Damit
zu viel loben.
Damit meine ich überhaupt, genau.
Zu viel loben machst du nicht.
Zu viel loben und sofort, also da wird sofort eine Medaille oder Pokal gekauft, nur für die Teilnahme oder so. Das heißt ja nicht, dass man
Anstrengungsgerechtigkeit
doof oder grob zu den Kindern ist. Das, aber so ein bisschen halt, ja, so ein bisschen,
fordern und fördern.
Zu fordern
nicht
und
jeder
zu fördern.
Kriegt die Goldmedaille.
Bei dir gibt es auch mal eine Bronze.
Da fällt man hinten raum, glaube ich, mit auf die Nase. Dann bist du auf einmal bei deinem ersten Arbeitgeber und der Boss ist dann, der fragt dich sofort am Morgen nach deinem Wohlbefinden und dann bricht die komplette Welt zusammen und das ist, oder wenn die Eltern mal nicht mehr da sind, ja, dann.
Und nicht mehr loben,
ja, das dann, ja. So ein bisschen, hört sich sehr alte Schule an, aber ich glaube, so ein bisschen.
Die Anti-Snowflake-Erziehung, robustere Kinder.
Ja, so ein bisschen.
Anti-Fragile.
Anti-Fragile, richtig.
Ich merke schon, das ist. Jetzt haben wir noch einen richtig guten Tipp hier bekommen.
Ja. Werde ich am Wochenende gleich ausprobieren.
Was? Kein Lob mehr? Da denkt die, Papa, was ist denn los?
Beim Holger probierst du es dann.
Nein, nicht bei seinen Kindern. Er hat ja drei Söhne. Das ist.
Okay, wow.
Das ist eigentlich herrscht das Prinzip bei uns jetzt schon. Zumindest meine Frau zieht das schon knaller durch.
Da wird nicht
wenig
gelobt.
Lob.
Ihr seid ja auch Ossis. Beide. Bei uns, wir haben ja eine Ost-West-Beziehung und.
Ja, also meine Frau hat 8 Jahre im Osten gelebt und den Rest ihres Lebens im Westen. Also alles relativ.
Gut. Wunderbar. Aber jetzt haben wir wirklich die Welt umrundet. Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Oder sind wir sonst fein miteinander?
Wenn wir nochmal, dann müssen wir keine Ahnung. Also im Jahr nochmal Follow-up machen, wenn wir was
einfällt. Genau, das machen wir sowieso. Das ist wunderbar. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast und auch noch über die Anti-Fragile-Theorie bei der Kindererziehung gesprochen hast. Wunderbar. Und hoffen wir, dass es anders kommt und dass wir noch irgendwie was verändern können. Vielleicht auch mit dem Podcast mal dafür Awareness schaffen, was da auf Kleinanleger zukommen kann. Das hast du sehr schön erklärt. Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Jetzt muss man natürlich sagen, er konnte seine Botschaft hier schon ziemlich gut platzieren, der Erik. Gleichwohl. Ja. Es ist halt, seine Botschaft ist auch unsere Botschaft in diesem Fall. Von daher konnten wir und hatten wir da auch nicht viel dagegen.
Ja gut, die Beweggründe sind teilweise gleich, teilweise unterschiedlich. Ich glaube, ihm geht's auch. Er ist auch ein Idealist und will auch was für die Aktienkultur in Deutschland machen. Das ist ja auch unsere Idee. Und wir haben ja, unser Purpose ist ja die finanzielle Freiheit für die Menschen in Deutschland zu erreichen. Das kriegt man am besten, wenn man selbstentscheidend klug anlegt und das möglichst kostengünstig macht. Und insofern ist es, er will natürlich auch Geld verdienen. Das ist natürlich noch vielleicht ein kleiner Unterschied zu uns. Wir wollen Edutainment machen und Geld verdienen wollen wir übrigens auch, oder?
Ja, aber ja nicht mit diesem Podcast.
Nein,
aber
leider nicht.
Wir wollen vor allem tatsächlich ertüchtigen und ja, was sagen wir immer? Edutainment, jetzt habe ich es schon fast vergessen. Und vor allen Dingen haben wir ja gesagt, die finanzielle Freiheit irgendwann in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten zu ermöglichen, das ist doch ein gutes Ziel.
Und wenn ihr jetzt den Eindruck bekommen habt, der Chabot hat zu viel Geld und der schmeißt da rum, macht einen auf dicke Hose. Ehrlich, das war es jetzt wirklich nicht. Ich habe einfach, das ist halt, das war halt der Lerneffekt, den ich da zeigen wollte. Und es geht nicht darum, dass ich zeige, ich kann mal eben auf mein Trade Republic-Konto 500 Euro buchen, sondern da geht es ja auch um den Effekt, dass man da mal zeigt, dass man, wenn man das mit Apple Pay macht, mal eben 5 Euro Gebühren bezahlt. Auch das kann man als so einer Geschichte mal sehr gut erkennen. Und es ging nicht darum zu sagen, mach ich mal hier oder mach ich mal da. Also wer die Idee hat, so reich ist der Chebitz nicht. So. Der hat nicht mal ein Auto.
Der hat nicht mal ein Auto, ja genau. Ich bin eben gerade noch im Auto zurückgekommen von
ein bisschen spät heute.
Wir müssen auch noch einen kleinen Shoutout an Dieter machen, ja, unseren Produzenten. Ja. Der nimmt hier heute diesmal wirklich mitten in der Nacht zum Samstag auf. Das muss man einfach so sagen. Das ist unchristlich. Ich bin schuld, muss ich gestehen, beziehungsweise Depeche Mode sind schuld, weil die haben wirklich ein großartiges Konzert im Olympiastadion gegeben, bei dem ich dabei sein durfte. Und das waren wirklich die. Ja, also ich habe schon lange nicht mehr 100 Euro so gut investiert. Die Bratwurst für 5,50 Euro, das war ja nicht so ein gutes Investment, muss man sagen. Aber großartiges Konzert. Also vielen Dank, Dieter, nochmal, dass du das hier mitmachst, diesen Wahnsinn.
Ja, und vielleicht können wir den Leuten dann auch sagen, wenn wir dann nachts, Freitagnacht um 1 Uhr oder wann auch immer aufnehmen, oder jetzt ist es sogar schon 1.30 Uhr, und das so ein bisschen plaudrig klingt, oder ihr dann manchmal denkt, so, was machen die für einen Trash-Talk? Es ist einfach dann sehr spät. Und manchmal haben wir auch schon das ein oder andere getrunken und dann klingt das vielleicht manchmal etwas anders. Also wir machen die Interviews meistens ein bisschen früher, also Donnerstag oder Freitags. Und damit wir dann die aktuellen Börsenentwicklungen drin haben, wird das dann nochmal am Freitagabend nach Wall Street Schluss aufgenommen. Insofern seht's uns nach, wenn wir vielleicht manchmal etwas, ja, nicht zum Punkt kommen und vielleicht mal drumherum reden oder nicht die glücklichste
Oder rumstammeln.
Lass
uns Schluss machen, lieber Holger. War ja auch ein langes und spannendes Gespräch. Ja. Erfrischender und frischer, zumindest nach hinten raus, wird es auf jeden Fall an der Montag.
Du hast doch eine Sache vergessen. Wir werden noch einen Videolink reinstellen, wo ihr dieses Video sehen könnt.
Genau.
Und der Erik hat doch eine Sache erzählt, was die deutsche Börse gemacht hat. Nando, erzähl's bitte nochmal. Das hat er vielleicht nicht ganz vergessen, im Podcast zu erzählen.
Das hatte er vorher erzählt und wir wollten
eigentlich. Also wenn ihr irgendwann mal deutsche Börse hört, solltet ihr an folgende Geschichte denken. Bitte, Nando.
Genau. Also die haben tatsächlich an dem Tag, als es eben diese Entscheidung gab, die uns so umtreibt und die so negativ ist für die deutsche Aktienkultur, und haben sie tatsächlich die Sektkorken knallen lassen und spontan eine Party gegeben in Frankfurt, hat er erzählt, und das war offensichtlich auch so. Und irgendwas hatte er doch noch gesagt, weißt du es noch?
Es war halt genau zu dieser Entscheidung, da muss man wirklich sagen,
genau.
Wenn ich mit meinen Lobbyisten so eine Entscheidung hinbekomme, dann halte ich danach die Fresse und mache nicht noch so einen Mist. Ehrlich, zumal es geht hier um den Einzelentscheider und es geht wirklich darum, dass die deutsche Börse nun wirklich für die deutsche Aktienkultur nicht das Größte getan hat bisher im
Leben. Ich weiß, was sie noch gemacht haben. An dem Tag die Gebühren erhöht.
Wirklich?
Ja, haben sie mir auch noch gemacht, das hat er mir noch gesagt. Also sie haben quasi die Party gefeiert, sozusagen auf dem Rücken der kleinen Aktionäre. Ja? Juhu. Hm. Und dann haben sie gleich mal die Gebühren erhöht. Also das ist, wir regen uns nicht auf. Es ist spät, es ist Samstag früh.
Ihr könnt die deutsche Börse gerne mal eine Mail schicken und könnt dann sagen, dass ihr das nicht so geil findet. Vielleicht kann man das machen, oder ihr könnt auch euren Europaabgeordneten eine Mail schicken oder wem auch immer und ihm mitteilen, dass ihr euch als Selbstentscheider sehr wohl fühlt und dass ihr zumindest als Anlegerin oder Anleger nicht geschützt werden müsst, sondern dass ihr selbst gut genug könnt. So, gut. Damit ihr es aber weiter auch gut genug könnt, jetzt können wir zum Übergang gehen, zum Schluss hier.
Genau, ich schicke dich jetzt nämlich ins Bett. Am Montag geht es nämlich bestimmt ein bisschen frischer weiter. Da sind Lena und ich erstmal noch einmal am Start, bevor ihr beide dann, Lena und du, lieber Holger, die Woche miteinander bestreitet. Und das ist inzwischen auch schon ein bewährtes Duo, und deshalb lohnt es sich, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
Und alles auf Aktien gibt es dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.